Lasst uns jetzt unsere Häupter zum Gebet beugen. Gnädiger himmlischer Vater, der allmächtige Gott, der Jesus Christus wieder von den Toten hervorgebracht und ihn uns in den letzten Tagen in der Kraft des Heiligen Geistes dargestellt hat. Wir sind dankbar für diese gewaltigen Heimsuchungen des unsterblichen Gottes. Und jetzt, Vater, begegnen wir einer weiteren Stunde, einer Stunde, welche die ewige Bestimmung vieler Menschen verändern mag. Und uns diesem zu nähern, sind wir unfähig, Herr. Denn es ist in der Schrift, dass das Lamm nahm das Buch und öffnete die Siegel. O Lamm Gottes, wir beten, komm hervor, wir rufen dich an, Herr, der große Erlöser, komm hervor und zeige uns deinen Plan der Erlösung, der durch die Jahre verborgen gewesen war. Breche dieses fünfte Siegel heute Abend für uns, Vater, und offenbare uns, was unter diesem Siegel ist, damit wir als bessere Christen weggehen, als wir jetzt sind. Besser für die Aufgabe ausgerüstet sein mögen, die vor uns liegt. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Nehmt Platz. Guten Abend, Freunde. Ich betrachte es als ein großes Vorrecht, heute Abend zu diesem bedeutenden Ereignis hier zu sein. Ich wüsste nicht, wo ich mich besser fühlen könnte, als am Werk des Königs zu sein. Und jetzt kommen wir im Besonderen zu diesen Stunden, wo wir einfach warten. Wenn er es mir nicht offenbaren würde, könnte ich es euch nicht geben. Ich versuche nicht, irgendeinen meiner eigenen Gedanken oder irgendetwas zu gebrauchen, nur wie er es geben wird. Das stimmt. Und ich bin dann sicher, wenn ich nicht meine eigenen Gedanken gebrauche und es so kommt, wie es ist. Und das ganze Leben hindurch ist es niemals verkehrt gewesen. Es wird auch diesmal nicht verkehrt sein. Nun, wir triumphieren einfach und sind sehr, sehr dankbar dafür, was er für uns getan hat. Diese gewaltige, geheimnisvolle Hand des lebendigen Gottes. Welch größere Sache könnte es geben? Wie viel mehr bevorrechtigte Leute könnten wir sein, als den König der Könige, Herr der Herren in unserer Gegenwart zu haben? Wir würden wahrscheinlich die Pfeifen blasen und die Flaggen hissen und die Teppiche auslegen und alles, damit der Präsident der Nation in die Stadt käme. Aber denkt nur, das wäre in Ordnung und es wäre eine Ehre für die Stadt. Doch denkt mal, in unseren kleinen, demütigen Tabernakel laden wir heute Abend den König der Könige, Gott, ein. Wir haben nicht, er wünscht nicht, dass Teppiche ausgerollt werden und so weiter. Er wünscht, dass demütige Herzen ausgelegt werden, sodass er diese demütigen Herzen nehmen könnte. Und ihnen die guten Dinge offenbaren kann, die er für all jene aufbewahrt hat, die ihn lieben. Nun, wir baten, und ich habe ein Zeugnis, das ich gern geben würde. Nun, wenn ich mich nicht irre, ich hörte es gerade, und es könnte sein, dass ich mich irre. Doch ich denke, dass die Leute hier sind und dass das Zeugnis zutrifft. Und dann, vor einigen Tagen, als ich draußen in meinem Heim nun in Arizona war, bekamen wir einen Anruf, der sagte, dass dort ein kleiner Junge wäre, der rheumatisches Fieber hätte. Und das geht's ans Herz. Und er war solch ein, sein Vater und seine Mutter sind solch äußerst liebe Freunde von mir. Es war einer unserer Diakone hier von der Gemeinde, Bruder Collins. Sein kleiner Junge, der kleine Mickey, Joes Spielkamerad, litt an rheumatischem Fieber des Herzens. Die Ärzte hatten ihn nach Hause ins Bett geschickt und sagten den Eltern, ihn weder aufstehen noch seinen Kopf heben zu lassen, um einen Schluck Wasser zu nehmen, es mit einem Strohhalm zu nehmen. So schlimm stand es um ihn. Und seine Eltern, treu, kommen hier zum Tabernakel und glauben. Und vor einigen Abenden versuchten nicht zu warten, gaben wir Heilungsversammlungen für Sonntag bekannt. Doch als wir erkannten, dass wir Fragen beantworten mussten, mussten wir die Heilungsversammlung dann auslassen. Und dann hatte ich ein kleines Etwas, das ich in mir, in meinem Herzen bewahrt hatte. Und Mutter und Vater wünschten zu wissen, ob sie das Kind in den Raum bringen könnten. Und sie brachten den kleinen Burschen dort hinein und der Heilige Geist erklärte ihn als geheilt. Und so die Eltern, die das respektierten, nahmen den kleinen Burschen nach Hause und schickten ihn wieder zur Schule. Sandten ihn einfach wieder zur Schule. Der Doktor bekam es zu Ohren. Deshalb war der Doktor über solch eine Sache nicht so sehr begeistert. So sagte er der Mutter, dass das Kind natürlich ins Bett gehörte und sie trug ihm die Geschichte vor. Und ich denke, der Mann ist ein christlicher Gläubiger einer Denomination. Ein Sieben-Tage-Adventist ist der Doktor. Und so sagte er, nun gut, ihr solltet, es ist an der Zeit für mich, das Kind zu untersuchen, sagte, ihr solltet es zumindest untersucht haben lassen. Sie sagte, in Ordnung, brachte das Kind dort hinunter und der Doktor untersuchte es, das Blut, wo sich das rheumatische Fieber befindet. Und so verstehe ich, dass der Doktor so überrascht war, dass er nicht wusste, was er tun sollte. Der kleine Junge ist vollkommen normal, gesund und munter. Nicht ein wurde gefunden. Nun, sind die Collins hier? Ich mag das nicht richtig erzählt haben. Ich möchte, stimmt das, Schwester Collins? Jawohl, in Ordnung, jawohl. Das ist der kleine Mickey Collins, gerade etwa 6, 7 Jahre alt. Und das geschah gerade vor etwa 3 Abenden in dem Raum. Oh, sie... Musste noch jemand außer den menschlichen Wesen in dem Raum gewesen sein? Es war der große und mächtige Jehova. Das stimmt, der kommt, um sein Wort zu erfüllen. Und ich bin so dankbar, das zu hören, seht ihr? Ich weiß, wir alle sind es. Nicht nur ich, sondern alle sind es. Denn was wäre, wenn das euer oder mein kleiner Junge gewesen wäre? Denkt daran, ich gebe Zeugnis, einfach nur eins und wähle eins hier und da aus, es geschieht überall. Aber nur, um euch wissen zu lassen, dass mein wirklicher Dienst göttliche Heilung ist. Aber ich bin für diese Siegel hier. Denn ein bisschen später werdet ihr verstehen, warum ich das tun musste. Und so, ich bin kein Lehrer, ich bin kein Theologe, ich bete einfach für die Kranken und liebe den Herrn. Und jetzt in diesem, obwohl das, gestern Abend gaben wir ein Zeugnis von dem kleinen Mädchen. Ich erhielt ihren Namen und Billy hat es jetzt irgendwo hier von den Eltern und wer sie sind. Und das kleine Mädchen war im letzten Stadium von Leukämie, fast gerade so schlimm, dass sie sie nicht mehr durch den Mund füttern konnten. Sie musste sein, ihr Blut durch die Venen eingespritzt werden. Und sie war ein hübsches kleines Ding. Sie war klein für ihr Alter, ungefähr wie diese kleine Dame hier, vermute ich. Aber sie war ungefähr so groß, sehr. Sie waren wie die meisten von uns. Ihr konntet an der Kleidung des Kindes erkennen, dass und den Eltern, dass sie sehr arm waren, einfach sehr arm und so, aber wirklich ehrfurchtsvoll. Und der Heilige Geist erklärte das Kind als geheilt. Nun, bedenkt mal, dieser kleine Bursche mit Leukämie und das Blut war so schlecht, dass sie sie nicht einmal mehr durch den Mund ernähren konnten. Es musste nehmen, zum Krankenhaus gehen und das Blut oder die Übertragung durch die Venen nehmen. Es ernähren. Ich nehme an, Zucker oder was auch immer. Ich weiß nicht, was die Medizin hinsichtlich dieser Krankheit tut. Doch wie auch immer, es musste so ernährt werden. Und bevor das Kind diesen Ort verließ, verlangte es nach einem Hamburger. Und die Eltern Nachdem sie den Heiligen Geist mit So spricht der Herr gehört hatten, seht ihr, sie und sie, Fremde, sie waren noch nie hier gewesen. Aber sie, ein großartiges altes Paar, die gerade hier ihre Plätze für sie bekamen. Vor ein paar Minuten, Bruder und Schwester Kit, hatten sie darin unterwiesen, was zu tun und worauf zu hören, und das Kind aß seine Mahlzeit auf dem Weg nach Hause. Zwei oder drei Tage danach in der Schule und wollte zum Doktor gehen, und der Doktor war so überrascht. Er sagte, es ist nicht mal eine Spur von Leukämie in dem Kind zu finden. Seht? Nun, das ist direkt ins Schwarze getroffen. Die Kraft des allmächtigen Gottes, einen Blutkreislauf zu nehmen und ihn geradewegs so zu reinigen und das Pulsieren von neuem Leben darin zurückzubringen. Denn euer Blutkreislauf ist euer Leben, sterblich, und neue Zellen zu schaffen und die alten zu reinigen und was es ist vollkommen. Ich möchte dies sagen, es ist der schöpferische Akt des allmächtigen Gottes. Einen mit Krebs verseuchten Blutkreislauf zu nehmen, bis dieser kleine Bursche gelb und aufgeschwollen war und innerhalb nur weniger Augenblicke ein nagelneuer Blutkreislauf. Ich glaube, ich werde es nicht in seinem Namen sprechen. Ich werde es sprechen in der Offenbarung meines Glaubens, was neulich in Sabino Canyon geschah. Ich glaube, dass die Stunde herannaht, wenn fehlende Glieder wiedererstattet werden und die herrliche Kraft des Schöpfers. Ich glaube, wenn er ein Eichhörnchen erscheinen lassen kann, das keine, hier ist der Mann oder die Frau, es fehlt nur ein Körperteil. Und das war ein komplettes, vollständiges Tier. Er ist Gott. Ich liebe ihn. Nun gut, wenn ich nur mit diesem Thema anfange, machen wir immer weiter. Und die Leute stehen an den Wänden und in den Fluren und in den Räumen und so weiter. Deshalb werde ich direkt geradewegs zur Botschaft gehen. Und ich möchte dies sagen. Ich möchte dem Dank geben, der allgegenwärtig ist, und dass heute nichts über das fünfte Siegel wissen, es heute Morgen auf dieselbe geheimnisvolle Weise kam. Gerade ungefähr eine Stunde vor Tagesanbruch, als ich draußen im Gebet war, und heute, ich habe einfach diese letzten 5 oder 6 Tage nur in einem kleinen Zimmer gesessen, niemand gesehen, gehe einfach hinaus und esse meine Mahlzeit mit einem Freund, mit einigen meiner Freunde hier. Und natürlich wisst ihr, wer dieser Freund ist. Es ist Bruder und Schwester Wood. Jawohl. Und ihr wisst, und ich ging dort hinüber und wohnte bei ihnen, und jeder ist nett gewesen, und da ist nichts gewesen, einfach nur, ich versuche direkt mit der Botschaft von diesen Siegeln zu verbleiben. Es ist wichtig. Ich glaube, es ist die Stunde ihres Offenbarwerdens, ihrer Offenbarung. Und nun möchte ich, dass ihr sicher seid, früh genug, vorher, sobald ihr könnt, was ihr nicht über diese Siegel versteht, aufzuschreiben, wenn ihr sie habt, und sie auf das Pult legt. Und vielleicht kann Bruder Neville oder jemand einen Kasten hier oben hinstellen. Oh, hier, ich sehe ihn jetzt. Das ist gut. Ich würde sie lieber heute Abend haben, damit ich sie für Sonntagmorgen vielleicht eine Weile studieren kann. Nun, mach diesmal nicht gerade diesmal. Mach keine Anfragen wie, sagen wir mal, ist der Beweis des Heiligen Geistes dies? Seht ihr, ich möchte gern wissen, worüber ich gelehrt habe. Seht ihr? So dass wir dieses eine Thema richtig verstehen, wie die Gemeindezeitalter, seht, denn das ist es, was wir jetzt behandeln. Nun, als wenn wir für die Kranken beten wollen, das würde dann vielleicht ein anderes Gebet erfordern. Und man ist gesalbt, kommt für eine andere Sache herein, wisst ihr? Und man sucht Gott, um herauszufinden, wird da heute Abend jemand sein, Herr? Ja, es wird jemand sein, die ein gelbes Kleid trägt, sitzt auf der rechten Seite, und wenn du sie aufrufst, nenne sie so und sage, so und so hat sie getan und sie hat so und so. Dann gehst du da hinunter und halte Ausschau, und da ist sie. Seht ihr, da habt ihr es. Seht, es ist anders. Seht? Und diesmal bete ich, Herr Jesus, Was ist die Auslegung davon? Offenbare es mir. Amen. Nun, lasst uns jetzt unsere Schwerter noch einmal herausholen und das Wort. Und ich schätze Bruder Nevilles geistliche Unterstützung sowie seine brüderliche Liebe. Hier hinter mir betet er für mich und auch ihr alle da draußen. Und nun, weil es Freitagabend ist, werden wir versuchen, machen es einfach so. Man kann unmöglich alles treffend darstellen, ihr, denn man könnte das nehmen, nur eins dieser Siegel und damit verbleiben, es direkt durch die Schrift hindurchbringen, ganz hindurch. Seht, es würde Monate und Monate und Monate dauern und man würde es immer noch nicht erfassen, denn die Siegel selbst verbinden die ganze Schrift von 1. Mose bis Offenbarung, nur ein Siegel davon. So, was ich zu tun versuche, ist, mich nicht weit davon zu entfernen. Ich werde eine Schriftstelle notieren oder eine kleine Notiz hier irgendwo machen und mich zurückhalten von, mich einfach an der einen Sache halten, muss ich zurückschauen, denn ich nur spreche, ich spreche durch, ich hoffe, es ist die richtige Inspiration. Und wenn ich hinunterschaue, um die zu sehen, und wenn ich zu sprechen anfange und merke, dass ich vom Thema abweiche, werde ich zurückgehen, schaue zurück in die andere Richtung, um zu versuchen, eine andere Schriftstelle zu bekommen, um dahin zu gelangen, seht, um es irgendwie ein wenig an dieser Seite aufzuklären, anstatt zu versuchen, damit weiterzumachen. Und nun werde ich heute Abend durch die Gnade Gottes mit seiner Hilfe das fünfte Siegel durchnehmen. Und es ist ein kurzes. Es ist ein kleines bisschen länger als das andere. Die vier Reiter waren je zwei Verse. Und in diesem sind es drei Verse. Nun, das fünfte Siegel beginnt mit dem sechsten Kapitel von Offenbarung, dem neunten Vers. Und nun, wenn du zufällig ein Fremder bist, der nichts von diesen vier Reitern gehört hat, nun gut, du seht, manchmal gehst du einfach zurück und fügst so etwas hinzu. Und wenn du es tust, erwartest du von den Leuten, es zu verstehen. So, wenn es da ein kleines bisschen gibt, was ihr nicht versteht, nun gut, geduldet euch einfach ein kleines bisschen. Oder nehmt das Tonband und hört es. Und ich bin sicher, ihr werdet einen Segen davon bekommen. Ich jedenfalls. Ich hoffe, ihr auch. Nun, ist jeder bereit? Vom neunten Vers nun bis zum elften. Den elften eingeschlossen. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte, ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Nun, dies ist ziemlich geheimnisvoll. Und jetzt um des Tonbandes und der Geistlichen und der Lehrer willen, die hier im Augenblick sitzen. Nun, wenn ihr eine unterschiedliche Ansicht darüber habt, ich hatte es auch, aber ich nehme es von der Inspiration, welche meine Ansicht darüber völlig verändert hat. Versteht ihr? Und dann stelle ich fest, wenn ihr diese offenbart seht, dass es geradewegs zurückgreift und jene Gemeindezeitalter und die Schrift direkt zusammenbringt und es verbindet. Seht ihr? Und das ist der Grund, dass ich glaube, dass es von Gott kommt. Jetzt erkennen wir es. Und ich denke, dass wir manchmal davon abhängen, was einige große Gelehrte darüber gesagt haben mögen. Seht ihr? Und das ist in Ordnung. Ich verdamme die Gelehrten nicht, in keiner Weise. Und ich verdamme niemanden. Ich verdamme nur Sünde, Unglaube, niemanden. Und einige haben gesagt, du verdammst Organisationen. Nein, das tue ich nicht. Ich verdamme das Organisationssystem, nicht die Menschen darin, die Gruppe der Menschen, die die Organisation ausmacht, versteht ihr? Doch das System, durch das sie verwaltet werden, das ist es, was ich verdamme. Katholiken und Protestanten, dasselbe. Meine Güte, ich habe einige meiner besten Freunde, die ich kenne, sind Katholiken. Einfach, erkennt ihr? Und der Mann mag heute Abend vielleicht hier sitzen. Der einzige Grund, dass wir dieses Gemeindehaus gebaut bekamen, war, weil ein Katholike in dem Gerichtssaal aufstand und für mich nach vorne ging. Und Junge, wie sonst keiner. Das stimmt. Und sie konnten es nicht ablehnen. Das stimmt. Ich sagte, zu viele Menschen hatten sie herausgefunden. Er sagte, oh, das macht nicht mehr als 80 in jener Gemeinde. Sagte, die Gemeinde steht hier. Sagte, ich kenne den Pastor und alles. Und sagte, jene Gemeinde ist da gewesen. Sagte, die übrigen von euch können hinzufügen, warum können sie es dann nicht? Ein Katholike, ein guter Freund von mir, seht ihr? Ja, mein Herr. Ein Junge, der ein Katholike ist, ein wirklich treuer Freund von mir, sprach zu mir, hatte einen bestimmten Eisenwarenladen, bevor ich wegging. Er sagte, Billy, ich weiß, du glaubst nicht an unser Religionssystem. Er sagte, aber ich sage dir, gerade jetzt, sagte, Gott hat deine Gebete für uns so sehr geschätzt. Ich glaube, wenn du irgendwo in der Nation in Schwierigkeiten geraten würdest, sagte, jeder Katholike im Land würde zu dir kommen. So, seht ihr, das ist, er sagte, jeder Kreuzrücken, er nannte es so, ich werde es euch sagen, wie er es sagte, denn sie beanspruchen es, weil die ersten Christen Kreuze auf ihrem Rücken trugen, wir wissen das durch die geschichtliche Vergangenheit, und sie beanspruchen, die ersten Christen zu sein, die sie waren, aber das System hat sie von jenem Pfad abgebracht, versteht ihr? Und jene Menschen, Katholike oder Jude oder was auch immer es, sind menschliche Wesen derselben Abstammung, von der wir kommen. Seht ihr? Das stimmt. Sie sind Menschen, die lieben und essen und trinken und schlafen und einfach wie jeder andere. Und deshalb dürfen wir niemals einzelne Personen verdammen. Nein, niemanden. Seht, doch wir dürfen Personen nicht verurteilen. Aber als Prediger muss ich der Schlange da draußen, die in die Menschen beißt, einen Schlag versetzen. Versteht ihr? Ich tue nicht mal... Nur ich und aus mir selbst, ich würde es nicht tun, wenn es nicht ein Auftrag Gottes wäre, zu dem ich verpflichtet bin, seht, und ich muss das wahr und treu halten. Doch wenn ein Katholike, Jude oder was auch immer er wäre, hierher kommt, wenn er ein Mohammedaner, Grieche oder Orthodoxe oder was auch immer sein mag, wenn er hier zum Gebet kommen würde, würde ich genauso ernsthaft für ihn beten wie für meine eigenen. Das stimmt, gewiss doch, denn es ist ein menschliches Wesen und ich bete so für Buddhisten und Sikhs und Jainaner, Mohammedaner und aller Arten, seht? Und ich stelle ihnen keine Fragen. Ich bete einfach für sie, denn sie sind jemand, ein menschliches Wesen, das gesund werden möchte und versuche, das Leben für sie auf dem Weg ein wenig leichter zu machen. Nun, wir erkennen, dass hier drinnen und viele von euch hier kenne ich, da sitzen wenigstens zwei oder drei wirkliche Gelehrte hier. Und sie sind klug und lasen aus anderer Männer Lehren zu diesem Thema. Und ich möchte, dass diese Geschwister wissen, dass ich diese Männer nicht verdamme. Ich bringe nur zum Ausdruck, was der Herr mir zeigt. Das ist alles, was ich habe. Nun, wir wollen niemals denken, dass eine kleine Wäscherin oder ein Pflüger da draußen... keine Offenbarung von Gott bekommen könnte, denn, versteht ihr es, Gott, er offenbart sich eigentlich in Einfachheit. Das ist es, was wir am Sonntag hatten. Und damit zu beginnen, wie er sich in seiner Einfachheit offenbart, das ist es, was ihn groß macht. Nun, lasst mich gerade nur für einen Moment zurückkommen. Was Gott groß macht, ist, weil er sich so einfach machen kann. Das ist, was ihn groß macht. Gott ist groß und er kann sich selbst in solch einer einfachen Weise darbringen, dass die Weisen dieser Welt ihn nicht finden können. Sie können ihn einfach nicht finden, denn er macht sich zu einfach. Jetzt passt auf, und dies in sich selbst ist das Geheimnis der Offenbarung Jesu Christi. Seht ihr, dies in sich selbst, dass die, da gibt es, kann nichts größer sein als Gott. Ihr könnt gar nicht so einfach machen, wie er sich selbst macht. Seht, das macht ihn groß. Seht ihr? Nun, ein großer Mann, er kann nur ein wenig größer werden oder vielleicht kann er sich erniedrigen, um zu euch zu sagen, wie geht's oder so etwas Ähnliches. Seht, aber er selbst kann sich nicht klein machen. Das ist so mit ihm. Er ist ein Mensch. Er selbst kann sich nicht einfach klein machen. Denn wenn er zu klein wird, die erste Sache, wisst ihr, wird er sich dann darauf beziehen, was jemand anderes tat und so etwas. Und dann fängt er wieder an, sich selbst hochzuziehen, seht ihr? In Gott ist aber der Weg nach oben, nach unten. Ja. Es ist die Weise der Welt, zu versuchen, ihn in ihrer Weisheit zu finden. Sie klettern nur von ihm weg, wenn sie es tun. Seht, die Weise der Welt, wenn ihr etwas durch Mathematik oder so zu erklären versucht, denkt daran, er hat es sogar gelegt. In der Bibel, in offen, nein, Entschuldigung. Jesaja 35, glaube ich, ist es, dass es sogar so ist, es ist so einfach, dass sogar ein Übeltäter es verstehen würde. Seht ihr? Nun gut, sogar ein Dummkopf kann sich darin nicht täuschen. Weise verpassen es bei weitem durch ihre Weisheit, gehen weiter von ihm weg, indem sie versuchen, ihn durch Weisheit zu finden. Nun, vergesst das nicht. Das wird auf Tonband aufgenommen. Seht ihr? Die Weisen in ihrer Weisheit gehen so weit, indem sie versuchen, ihn durch ihre Weisheit zu finden, sodass sie ihn verfehlen. Seht ihr? Wenn sie groß genug sein könnten, um einfach genug zu sein, könnten sie ihn finden. Wenn ihr groß genug seid, um einfach genug zu werden, erkennt ihr das und ihr wisst, das ist wirklich die Wahrheit. Ich ging zu Leuten in ihre Büros und so weiter, die wirklich richtige Männer waren, gewaltig, Könige, Seht und Herrscher, Monarchen, und gewöhnlich sind solche großen Leute. Dann ging ich zu Orten, wo ein Bursche einen Satz Kleidung zum Wechseln hat, vielleicht irgendein Prediger, der eine Weile mit mir argumentieren wollte, und ihr würdet denken, dass sich die Welt nicht ohne ihn drehen könnte, seht? Und das ist nur eingebildet sein, seht? Doch ein großer Mann setzt sich nieder und versucht, euch denken zu lassen, ihr seid der große Mann, seht? Seht, er kann sich demütigen. Und ihr seht, Gott ist so gewaltig, bis er sich so weit demütigen kann, dass ein menschliches Wesen nicht so weit runterklettern kann, seht? Das ist alles. Und sie versuchen, ihn zu finden. Und nun schaut, sie versuchen, ihn zu finden, indem sie die Jungen zur Schule schicken und einen Bachelor der philosophischen Fakultät bekommen. Und sie versuchen, es durch eine theologische Fachsprache der Bibel zu finden. Und sie versuchen, ihn durch Ausbildungsprogramme zu finden und durch Organisationsprogramme und durch Verschönerung von Dingen und versuchen zu finden. Er ist überhaupt nicht darin. Ihr kämpft nur gegen den Wind. Das ist alles. Ihr entfernt euch davon. Wenn sie groß genug sein könnten, um einfach genug zu sein, könnten sie ihn darin finden, einfach zu sein. Doch solange ihr in Richtung Weisheit geht, entfernt ihr euch von ihm. Lasst mich das jetzt klar machen, damit ihr es nicht verpasst. Solange ihr versucht, Gott durch Weisheit zu finden, wie es im Garten Eden war, wie es zur Zeit von Mose war, wie es zur Zeit von Noah war, wie es zur Zeit Christi gewesen ist und zur Zeit des Johannes, zur Zeit der Apostel und bis jetzt. Und ihr versucht, es herauszufinden und versucht, Gott durch Weisheit zu finden, entfernt ihr euch die ganze Zeit weiter von ihm. Ihr versucht es zu verstehen. Es gibt keine Möglichkeit, es zu tun. Nehmt es einfach an. Seht, glaubt es einfach. Versucht nicht, es zu verstehen. Ich kann nicht verstehen, warum das, nun gut, viele Dinge, nicht viele Dinge verstehe ich oder kann ich verstehen. Ich kann nicht verstehen, wie dieser junge Bursche, der hier sitzt, dieselbe Nahrung isst wie ich und hier ist er, hat volles Haar, ich habe gar keines. Ich verstehe es nicht. Sie erzählen mir Calciumbewirktes und ich kann meine Fingernägel nicht genug geschnitten halten und überhaupt kein Haar zum Abschneiden. Ich verstehe das nicht, wie der alte Spruch ist, ich, nicht um das Thema zu wechseln, die Ernsthaftigkeit, doch es ist ernsthaftig, doch ich bin noch nicht zu dem Siegel gekommen. Wie eine schwarze Kuh grünes Gras essen und weiße Milch geben kann, die gelbe Butter produziert, das könnte ich sicherlich nicht erklären, seht. Denn seht, jedes ist ein Produkt vom anderen. Und wie es das macht, kann ich nicht erklären. Ich kann nicht erklären, wie zwei Lilien bestehen oder zwei Blumen derselben Art und eine rot, die andere gelb und eine braun und eine blau. Ich verstehe es nicht, dieselbe Sonne auf ihnen. Woher kommt die Farbe? Seht, ich kann es nicht erklären. Dennoch müsst ihr es akzeptieren. Ich wünschte mir nur, dass einige große Theologen mir erklären würden, wie diese Welt in der Umlaufbahn besteht. Ich wünschte, ihr könntet mir wissenschaftlich einen Ball in die Luft werfen, drehen und die zweite Umdrehung an derselben Stelle machen lassen. Ihr könntet es nicht tun. Und doch ist es so vollkommen zeitlich festgelegt, bis sie die Sonnenfinsternis auf die Minute von jetzt an in 20 Jahren sagen können. Sie haben nicht eine Armbanduhr oder irgendeine Maschine, die so vollkommen ist. Und doch steht sie da. Und dann lehnt sie sich nach hinten. Was, wenn sie sich ein bisschen aufrichtet? Jawohl, ihr macht euch lächerlich, es zu versuchen. Seht? So seht. Versucht nicht, Weisheit zu erlangen, um zu verstehen. Glaubt einfach, was er sagt. Je einfacher ihr werden könnt, dann habt ihr es. Ihr werdet es finden. Nun, ich bin so dankbar dafür, dankbar, dass er ist, sich einfach gemacht hat. Und nun finden wir das 6. Kapitel und den 9. Vers. Lasst mich jetzt beginnen. Und als es das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses, das sie hatten. Beachtet, es wird weder ein Wesen noch ein lebendiges Geschöpf bei dieser Ankündigung des 5. Siegels erwähnt. Erinnert euch jetzt, es war beim 4. Siegel. Es war beim 1. Siegel, 2., 3. und 4., aber keines hier. Seht? Nun, falls ihr bemerkt, lasst uns gerade eins der Siegel da hinten lesen. Lasst uns zum 4. Siegel zurückgehen, seht? Und das ist der 7. Vers. Und als es das 4. Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des 4. lebendigen Wesens sagen, komm! Als es das 3. Siegel, hörte ich das 3. lebendige Wesen sagen, komm! Des zweiten Wesens komm und das erste Wesen sagen, komm. Wenn wir jedoch zum 5. Siegel gelangen, gibt es kein Wesen. Beachtet jetzt einfach. Und als es das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar, ganz schnell, seht, da ist kein Wesen und ein Wesen stellt Macht dar. Wir wissen das, seht. Da ist kein lebendiges Wesen. Nun, eins jener Wesen, wir stellen es beim Untersuchen der Offenbarung der Gemeinden fest, dass eins davon hatte, ein Löwe war und das andere war ein Ochse. Und das andere war ein Mensch. Und das andere war ein Adler. Wir finden in den Gemeindezeitaltern heraus, dass jene vier Wesen die vier Mächte bedeuten, die um die Handlungen der Apostel herum waren, genau wie der Tabernakel in der Wüste. Und ihr versteht es, deshalb werde ich keine Zeit damit verbringen, wie wir es hier herausgezogen haben und es ganz genau zeigten. Sie wachten über dies, das Lamm und das Wort auszuführen, wie sie es mit der Bundeslade an dem heiligen Ort in der Wüste taten und so weiter. Nun, wir zeigten sogar positionsgemäß, dass die Stammesfarben Israels und durch die viel hörten die sieben Gemeindezeitalter. Ich vermute die meisten, zwei Drittel von euch. Beachtet, dass sogar die Natur des Wesens genau ein Stammessymbol war, wie sich die vier, die 12 Stämme anordneten, vier auf jeder Seite oder 3 Stämme auf jeder Seite, und die 4 Wesen saßen und beobachteten diese Stämme von allen 4 Seiten. Und wir zeigten es genau, als wir zu den Evangelien kamen. Wenn ihr in die Bundeslade hineingeht, überwachten sie die Bundeslade, den Bund. Und dann finden wir heraus, dass der Bund der neuen Gemeinde, ihre Repräsentation auf Erden, der Heilige Geist war. Das Blut hat uns den Heiligen Geist zurückgesandt, und die 4 Wesen waren dargestellt und wie die 12 Stämme Israels, während sie wachten. Und wir finden ihre Naturen und nehmen dieselbe Natur und bringen sie zu jedem einzelnen jener 4 Evangelien. Genau, war genau dasselbe. Einer sprach zum Löwen, der andere zum Ochsen und der andere die 4 Evangelien. Da haben wir es. Die 4 Evangelien ist der Schutz des Heiligen Geistes. Amen. Ich frage mich einfach immer, es blieb mir im Gedächtnis haften. Nun, ich vermute, das sind ungefähr 6 Jahre her, seit ich einen bedeutenden Mann sagen hörte, dass die Apostelgeschichte war nur das Gerüst. Ich habe es viele Male gehört. Doch einen Mann zu hören in seinem Stand als Prediger und Lehrer, der einige der bekannten Bücher schrieb, die Leute überall lesen, und zu sagen, dass die Apostelgeschichte eigentlich nicht zum Lehren der Gemeinde geeignet wäre. Wo doch die Apostelgeschichte die eigentliche Grundlage davon ist, nicht das Gerüst, die Grundlage. Denn die Bibel sagt, dass die Grundlage Gottes auf der Lehre der Aposteln aufgebaut ist. Richtig. Christus, das Haupt, der Eckstein. Und als dieser Bursche da stand und diese Bemerkung machte, ich einfach, mein Herz versagte einfach, und ich dachte, kein Wunder. Nun gut, ich sehe es jetzt in den Siegeln. Es war nur nicht offenbart. Das ist alles. Seht? So, da waren sie, standen dort. Doch da war etwas, das es einfach sagte, nun, beachtet, sie bewachten. Nun, wenn wir zu Matthäus 28, 19 gelangen und verfolgen diese Sache durch Matthäus hindurch, der den Löwen repräsentierte, als wir dahin kamen, fanden wir genau heraus, warum sie im Namen von Jesus Christus taufen. Und da war er, stand genau mit dieser Schriftstelle, die heilige Pflicht der Taufe auf den Namen von Jesus Christus zu überwachen. In Ordnung. Nun gut, ich weiche jetzt ab zu den Gemeindezeitaltern. Beachtet, doch hier, wenn wir jetzt zu diesem 5. Siegel kommen, gibt es keinen Reiter, der hervorgeht, und kein Wesen, um es anzukündigen. Johannes, nur das Lamm öffnete es, und Johannes sah es, es gab niemanden dort, der sagte, nun komm, schau, komm, sieh, bemerk, keine Macht des lebendigen Wesens, oder da ist. Und beim 6. Siegel gibt es kein Wesen, um es anzukündigen. Und beim 7. Siegel gibt es kein Wesen, es anzukündigen, keine Mächte, es anzukündigen. Seht, niemand tut es. Beim Schaut, beim nach dem 4. Siegel gibt es keine Ankündigung durch irgendeine Macht der Wesen vom 5., 6. oder 7. Siegel, überhaupt nicht. Nun beachtet, ich mag das. Während der Zeit des Reiters, der 4 Pferde, der Reiter, Einzahl der 4 verschiedene Pferde, war ein Wesen, das die Macht ankündigte. Jedes Mal, wenn der Reiter sich auf ein anderes Pferd setzte und hervorkam, um zu reiten, kam ein anderes Wesen heraus und kündigte es an. Das ist ein großes Geheimnis, seht? Das ist das Geheimnis. Warum kündigten das Geheimnis an? Warum gibt es keines hier im 5. Siegel, um es anzukündigen? Hier ist es, gemäß der Offenbarung, die der Herr Jesus mir heute gab. Seht? Vielmehr früh heute Morgen. Das ist, dass das Geheimnis der Gemeindezeitalter zu dieser Zeit schon beendet ist. Das Geheimnis des Antichristen ist zu dieser Zeit offenbart. Der Antichrist nahm seinen letzten Ritt und wir fanden ihn auf seinem fahlen Pferd, vermischt mit seinen vielen Farben und reitet den ganzen Weg ins Verderben. Wir kommen bei den Posaunen und so weiter dazu, wenn wir das lehren. Ich würde mich jetzt dem zuwenden, doch wir entfernen uns geradewegs wieder vom Thema. Und wir gehen, er reitet. Deshalb ist niemand dort. Nun, wir haben keine niedergeschriebene Ursache, irgendwelche Gründe für etwas. Nun, ihr erinnert euch, am Anfang sagte ich als erstes, dass es nichts ohne einen Grund gibt. Erinnert ihr euch an den kleinen Tropfen Tinte? Seht, jetzt müsst ihr den Grund finden. Es gibt einen Grund, dass sie kein Wesen haben mussten oder eine Macht, um das Brechen dieses Siegels anzukündigen. Und nur Gott kann offenbaren, warum. Das ist alles. Denn das alles, alles ist in ihm. Doch der Grund, wie ich es verstehe, warum er es offenbart, ist wegen dem Geheimnis des Buches der Erlösung, soweit der Antichrist offenbart wird. Und gleichzeitig ist die Gemeinde weg. Und diese Dinge geschehen eben überhaupt nicht im Gemeindezeitalter. Das stimmt. Sie sind außerhalb des Gemeindezeitalters. Die Gemeinde ist zu dieser Zeit absolut entrückt. Die Gemeinde geht im vierten Kapitel der Offenbarung hinauf und kommt nicht zurück, bis sie mit ihrem König im 19. Kapitel zurückkommt. Doch diese Siegel hier offenbaren, was gewesen ist, was ist und was sein wird. Seht? Und nun, was für das Gemeindezeitalter sein sollte, war durch diese Siegel offenbart und beobachtet jetzt, was es benötigt. Die vier Stadien seines Reiters sind offenbart worden. Die vier Stadien des Antichristen, wie er ritt, sind zu dieser Zeit offenbart worden. Deshalb müssen sie nicht mehr sein. Und es gab vier lebendige Wesen Gottes, um den Reiter, als sie ritten, anzukündigen. Vier Wesen sind vier Mächte. Nun wissen wir, dass Wesen durch Auslegung im Sinne der Bibelsymbole Macht bedeutet. Nun lasst uns dem näher rücken. Die vier sind Wesen in der Bibel, repräsentieren eine Macht unter den Menschen. Nun, wenn wir feststellen, wie in Daniel, wenn er eine gewisse Nation aufstehen sah, wäre es vielleicht im Symbol ein Bär, der eine Rippe in seiner Seite hält. Dann sah er noch eine Macht aufstehen, eine Ziege, die stellte etwas dar. Dann sah er noch eine Macht aufstehen und es war ein Leopard mit so vielen Köpfen. Es stellte ein gewisses Königreich dar. Dann sah er noch eine aufstehen, einen gewaltigen Löwen mit Zähnen und zertrampelte den Rest. Das stellte eine völlig andere Macht dar. Eines war ein Königreich von Nebukadnezar und ein anderes eine Art Traum. Daniel sah eine Vision. Nebukadnezar träumte einen Traum. Doch Daniel deutete seinen Traum und es entsprach genau der Vision. Amen. Hui. Oh, wenn ihr nur wisst, was geschah. Was geschah, bevor wir von hier weggingen? Versteht ihr? Ja doch. Sechs Träume kamen direkt mit der Vision. Amen. Seht ihr, ein Traum gedeutet ist eine Vision. Denn eine Person, vielleicht nicht mit dem Unterbewusstsein geboren, um wach zu sein oder zu bleiben, wenn sie es sieht. Dann gelangt Gott hinüber in dieses Unterbewusstsein und spricht zu ihm. Was er sprach, dass er in den letzten Tagen Menschen in Träumen besuchen würde und auch in Visionen. Seht? Nun, eine Vision ist, wenn ihr hellwach seid, steht einfach so da und gewisse Dinge sind geoffenbart. Und steht, erzählt ihnen einfach geradewegs davon. Seht, was geschieht. geschieht und was geschehen wird und so weiter. Aber nun, ein Traum ist, wenn ihr schlaft und eure fünf Sinne nicht aktiv sind und ihr in eurem Unterbewusstsein seid. Ihr seid irgendwo, denn wenn ihr zurückkommt, erinnert ihr euch, wo ihr wart, erinnert euch euer ganzes Leben lang. Seht? So, das ist euer Unterbewusstsein. Dann seht, wie Kongressler Upshaw zu sagen pflegte, ihr könnt nicht etwas sein, was ihr nicht seid. Und das ist fast richtig, seht. Und dann, wenn ihr als Seher geboren seid, nun, ihr seht, um das zu tun, müssen jene beiden Bewusstseins direkt zusammen sein. Nicht eins hier mit fünf Sinnen aktiv, das andere hier draußen, wenn ihr schlaft und die fünf Sinne nicht aktiv sind. Aber ihr seht, wenn beide von Geburt an direkt zusammen sind, geht ihr nicht schlafen. Ihr geht einfach so von einem zum anderen. Ihr geht nicht schlafen. Das ist nicht genug Platz, um schlafen zu gehen. Ihr könnt euch nicht selbst so machen. So Gaben und Berufungen sind von Gott vorherbestimmt. Sie sind Gottes Gaben und Berufungen, sogar unbereubar, sagt die Bibel. Seht ihr? Sie sind vorherbestimmt, vor Grundlegung der Welt. Seht ihr? Nun, wir finden jetzt heraus, dass das ein Tier von Daniel bedeutet, dass da eine Macht unter den Menschen hervorkommen würde. In Ordnung. Und hier auch Johannes Visionen zeigten, dass es Mächte waren, Nationen standen auf, wie die Vereinigten Staaten in Offenbarung 13 als Lamm erscheinen. Und dann, wenn ihr es wissen wollt, verschiedene, ihr sagt, na gut, das spricht über nationale Macht. Es steht auch für heilige Macht, ein Tier. Wusstet ihr das? Beachtet, Rebekka, als der Knecht Abrahams, Eliezer, als er kam, um Rebekka zu holen, er ließ sie ein Kamel besteigen, das Kamel, welches sie getränkt hatte. Und sie ritt dieses Kamel, um ihrem noch nicht gesehenen Bräutigam zu begegnen. Dieselbe Sache, die sie bewässerte, war dieselbe Sache, die sie zu ihrem zukünftigen Zuhause und Ehemann brachte. Es ist dieselbe Sache heute, seht ihr? Dieselbe Sache, die die Gemeinde bewässert. Das ist der Same des Wortes. Es ist das Wort selbst, das lebendig wird und uns zu unserem ungesehenen Bräutigam bringt. Seht, seht und seht, wie vollkommen. Isaak hatte sein Heim verlassen und war draußen auf dem Feld, weit weg von seinem Heim, als Rebekka ihn sah. Und die Gemeinde trifft Christus in der Luft und dann nimmt er sie mit sich in das Heim seines Vaters heim, wo die Wohnungen bereitet sind. Isaak nahm Rebekka auf die gleiche Weise mit. Und beachtet, es war Liebe auf den ersten Blick. Du meine Güte, sie rannte einfach, um ihn zu treffen. Und auf diese Weise wird die Gemeinde Christus in der Luft treffen und für immer bei ihm sein. Nun, im Sinne der Bibel sind diese Tiere Mächte. Beachtet, ich möchte, dass ihr aufpasst. Der Teufel hatte seine vier sich ändernden farbigen Tiere, die aufeinander folgen sollten. Er hatte sein viertes Tier. Das war alle drei in einer Farbe zusammengefügt und machte dann das eine fahle Pferd aus. Ein weißes, rotes, schwarzes Pferd. Und wir haben gesehen, dass jedes einzelne von denen eine Stufe seines Dienstes war. Eine Stufe der ersten Gemeinde, die eine Konfession bildete in Nicäa. Die ursprüngliche Pfingstgemeinde fiel, auf die der Heilige Geist ausgeschüttet war, nahm einen antichristlichen Geist an, bildete eine Organisation, gebar einige Töchter der Organisation, veränderte seine Macht dreimal und brachte sie zu einer und machte ein fahles Pferd und wurde dann tot genannt und ritt ihn bis zur Ewigkeit. Einfach so klar, wie es nur sein konnte. Nun beachtet, ihm wurde dieses Pferd gegeben und er reitet es. Gott hat auch, wie jedes Mal, Nun passt auf, als der Antichrist zuerst auftrat, worin trat er auf? Ein weißes Pferd. Seht ihr warum? Unschuldig, wie er nur sein konnte, nur eine Lehre in der Gemeinde. Sie wollten Gemeinschaft haben. Eure Gemeinschaft ist mit Christus. Aber sie wollten eine Gemeinschaft haben. Sie konnten es nicht aushalten. Sie wollten werden. Nun gut, ihr wisst, wie kleine Cliquen in der Gemeinde aufkommen werden. Ihr Pastoren wisst es. Sie, wie sie sagten, gleich und gleich gesellt sich gern. Aber Geschwister, wenn ihr wiedergeboren seid, ist das nicht die Einstellung, die ihr annehmt. Seht ihr? Nein. Nun, wenn wir an anderen Geschwistern etwas sehen, was nicht in Ordnung ist, lasst uns einfach beten und es vor den Herrn bringen und diesen Menschen lieben, bis wir ihn geradewegs in die Gegenwart Gottes bringen. Seht? Das ist die Weise, wirklich die Weise, es zu tun. Ihr wisst, Jesus sagte, es wird Unkraut darin sein, denn Jesus sagte es so. Aber zieht es nicht raus. Ihr werdet den Weizen mit ausziehen. Seht, lasst sie in Ruhe. Er wird tun, lasst ihn trennen. Wenn die Zeit kommt, seht ihr, lasst alles zusammen aufwachsen. Beachtet, als das Tier ausging oder der Antichrist auf einem Tier ausging, seine Macht, oh, ich mag dies. Ich fange einfach an, mich gerade jetzt religiös zu fühlen. Seht, vielleicht die Stimulation. Beachtet, wenn der Antichrist, die Offenbarungen in der Gegenwart des Feuerballs, der da im Raum hing, bis, oh Bruder, obwohl ich es vom Kind an gesehen habe, jedes Mal, wenn es mir nahe kommt, alarmiert es mich. Er bringt mich in fast einen bewusstlosen Zustand. Ihr werdet euch nie daran gewöhnen. Ihr könnt es nicht. Es ist zu heilig. Beachtet, als der Antichrist auf seinen Tieren des Dienstes ging, da sandte Gott ein Tier hervor, um dagegen zu kämpfen. Seht ihr? Nun gebt Acht, jedes Mal dann, wenn das Tier auf seinem Pferd ritt, der Antichrist auf seinem Pferd oder auf seinem Tier ritt, um seinen Dienst anzukündigen, sandte auch Gott sein Tier und er war darauf, um ihm den Kampf anzusagen. Nun, die Schrift sagt, wenn der Feind wie eine Flut hereinbricht, erhebt der Geist Gottes einen Standard dagegen. Und als der Feind als Antichrist hinaustrat, sandte Gott eine gewisse Macht, um ihm zu begegnen. Und dann, als er ging wieder als Reiter eines roten Pferdes aus, eine andere Farbe, andere Macht, anderer Dienst. Gott sandte ihm eine andere nach, um ihn zu bekämpfen, um seine Gemeinde zu erhalten. Sandte die dritte, wiederum sandte Gott seine. Das dritte Tier kam und kündigte es an. Er sandte die vierte, Gott sandte seine vierte. Und dann endete der Antichrist und auch die Gemeindezeitalter endeten zu der Zeit. Gebt Acht, nun, oh, dies ist wirklich gut. Nun, wir sehen, dass der Teufel sich verändert. Vier Tiere bedeutet, welche Macht sie der offenbaren würden oder welche Macht er der Welt gegenüber offenbarte und wie sie mit diesem fahlen Todespferd endeten. Lasst uns jetzt Gottes Macht anschauen, um diese Tiere zu bekämpfen. Das erste lebendige Wesen Gottes, das er herausbrachte, um den Antichristen damit zu begegnen, dem antichristlichen Geist, während er erst nur in seiner Lehre war. Denkt jetzt daran, als der Antichrist zuerst ritt, hatte er einen lehrenden Dienst. Der Antichrist ritt zuerst in einem lehrenden Dienst. Nun, beobachtet denjenigen, der ausging, ihm zu begegnen, der Löwe aus dem Stamme Juda, welcher das Wort ist. Als seine falsche Lehre hervorging, ging das wahre Wort aus, ihm zu begegnen. Das ist der Grund, warum wir einen Irenäus hatten und einen Polycarp und solche Burschen, einen Martin. Als jener Antichrist mit seiner falschen Lehre ritt, sandte Gott seine Lehre aus, das Wort, den Löwen aus dem Stamme Juda, welcher das Wort im Heiligen Geist manifestiert ist. Und der Heilige Geist dort, um sich zu manifestieren, welcher das Wort ist. Darum hatte die erste Gemeinde Heilungen und Wunder und Visionen und Vollmacht, denn es war das lebendige Wort in Form des Löwen aus dem Stamme Juda, ritt aus, um das zu bekämpfen. Amen. Habt ihr es jetzt erfasst? Er sendet seine Macht, Antichrist. Gott sendet seine, das Wort. Antichrist, falsche Lehre. Die wahre Lehre kam, es zu bekämpfen. Nun, das war die erste. Nun, dies war die erste Gemeinde, apostolisch, die ging, um ihm zu begegnen. Nun, das zweite Tier, das der Antichrist aussandte, war ein rotes Tier, welches war, auf dem er ritt, um Frieden und von der Erde wegzunehmen und Krieg. Nun, das zweite, das hinging, um ihn zu bekämpfen, war das Ochsenwesen. Der Ochse bedeutet eine Mühe, ein Wesen der Mühe. Nun, wenn wir einfach für einen Moment anhalten könnten, lasst es mich euch zeigen, damit ihr sicher seid, dies zu erkennen. Nun, das ist die Art, die euch ein wenig rätselhaft erscheinen mag. Doch lasst uns Thyatira hier drüben nehmen. Passt auf und seht, ob es nicht eine sich schwer abmühende Gemeinde ist, seht ihr? Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, dies sagt der Sohn Gottes, dessen Augen wie die Feuerflammen sind, und seine Füße sind gleich glänzendem Erz. Ich kenne deine Werke. Seht, werden jetzt alles Werke, seht? Denn das ist derjenige, welcher mit ihm reitet. Und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst. Seht ihr, es ist alles nur und ausharren und weiß, dass deine letzten Werke wiederum zweimal deine Werke mehr sind als die ersten. Seht ihr, das zeigt, dass im Thyatira-Zeitalter, nachdem der Antichrist sich niedergelassen hatte und in das Thyatira-Zeitalter gekommen war, die kleine Gemeinde nichts anderes tun konnte, als sich einfach nur abmühen. Und eine andere Sache, der Ochse ist ein aufopferndes Wesen. Seht ihr? Im früheren Mittelalter gaben sie ihre Leben einfach so freiwillig hin, wie sie nur konnten. 1000 Jahre kontrollierte da der Katholizismus die Welt. Und sie gingen direkt hinein, ja oder nein. Es machte ihnen nichts aus zu sterben. Wenn es der Tod war, war es in Ordnung. Sie gingen und starben sowieso. Weshalb? Es war der Geist des Zeitalters. Deshalb Irenaeus, deshalb Polycarp, Johannes, Paulus, diese großen und mächtigen Männer da draußen bekämpften diese Sache. Paulus erkannte es. Er sagte, ich weiß, dass nach meinem Fortgehen, dass Wölfe unter euch eindringen werden. Brüder lehren verkehrte Dinge und es wird euch wegziehen. Schaut euch den unnachgiebigen kleinen alten Apostel an, seinen Rücken voller Striemen geschlagen, seine Augen tränten, aber er konnte weiter sehen als ihr jenes Fernglas da draußen, womit sie 120 Millionen Lichtjahre vom Weltraum sehen können. Er konnte geradewegs in die Ewigkeit sehen. Da war er. Er sagte es voraus und sagte das, was geschehen würde. Und sagte ebenfalls, ging auch in das nächste Zeitalter, das kommen würde. Nun beachte, da war er. Weiter nach ihm lebte der heilige Johannes am längsten. Und als der heilige Johannes versuchte, all die heiligen Evangelien zu nehmen, gesalbt mit dem Heiligen Geist und sie zusammenzufügen und die Bibel zu machen, erwischte ihn das Römische Reich und brachte ihn auf die Insel Patmos. Er war da draußen auf der Insel Patmos, um des Wortes Gottes willen. Polycarp half ihm, es zu übersetzen. Ich las neulich den Brief, den Maria eigenhändig an Polycarp schrieb und tadelte ihn nicht, sondern lobte ihn dafür, dass er ein tapferer Mann war, welcher Lehren und die Lehre von Jesus Christus annehmen konnte. Von jenem, der durch sie geboren wurde, von Gott. Marias eigene Aufzeichnung, die sie an Polycarp geschrieben hatte. Polycarp wurde den Löwen zum Fraß vorgeworfen, wisst ihr? Nein, er wurde verbrannt. Es war zu spät für sie, einen Löwen in die Arena loszulassen, und so rissen sie ein Badezimmer ein altes Badehaus da, und brachten ihn in die in die Arena und verbrannten ihn. Auf seinem Weg nach unten ging er gebeugten Hauptes. Der römische Centurio sagte, du bist ein alter Mann und wohl anerkannt. Warum entsagst du dich nicht der Sache? Er schaute unentwegt geradewegs zum Himmel empor und eine Stimme sprach von irgendwo. Sie konnten nicht verstehen, woher, sagte Polycarp, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Warum? Er stand mit jenem Wort. Als sie begannen, die Bretter an ihm aufzustapeln, um ihn zu verbrennen, da kam eine himmlische Musik herunter. Und die Hymnen von einigen Engeln irgendwo sangen die Lieder. Er blinzelte nicht ein einziges Mal zu den Spöttern. Das waren tapfere Männer. Das waren Männer, die standhalten können. Die Märtyrer dort durch die Zeitalter hindurch litten schrecklich. Aber was waren sie? Sie waren unter der Inspiration, dem Geist Gottes, der Kraft. Vergesst dies nicht, Gemeinde. Ihr Geschwister auf dem Turmband, ich möchte, dass ihr dies studiert. Wie konnten die Menschen nur etwas anderes außerhalb der Kraft Gottes tun, die für sie freigesetzt worden war? Ich werde die Schachtel hier oben aufstellen, um es zu repräsentieren. Wenn Gott einen bestimmten Geist unter sie sendet, ist es die einzige Sache, mit der sie arbeiten können. Der Geist, der unter ihnen wirkt. Werden wir euch das durch die Gemeindegeschichte beweisen und durch die Öffnung der Siegel und die Mächte, die losgelassen sind, und ganz genau beobachten, wie die Gemeinde auf die Salbung reagierte und sie nichts anderes tun konnten. Nun, das erste war jener Löwe, der brüllte, das reine, unverdorbene Wort. Das zweite in Thyatira war der Ochse, und es war ein Wesen der Mühe, entschuldigt bitte, und es war auch ein aufopferndes Wesen. Und war das nicht ganz genau die arme kleine Gemeinde? Rom hatte sich dort für 1000 Jahre des früheren Mittelalters sesshaft gemacht. Und alles, was nicht bekannte, von der römisch-katholischen Kirche zu sein, wurde unmittelbar getötet. Und sie mussten sich abmühen, gingen von Ort zu Ort. Ihr Freimaurer, ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Erinnert ihr euch an das Zeichen des Kreuzes? Nun, ihr wisst, wovon ich spreche. Gebt jetzt Acht. Nun, wenn ihr Acht gebt, das bedeutet, diese Bibel nehmen und bewahren. Seht ihr? Und sie mussten untereinander arbeiten. Da habt ihr es, der Ochse. Und als es soweit war, wir lasen es gestern Abend. Seht, als die Sache hervorging und das Opfer kam und sie gehen mussten. Er sagte, dem Öl und dem Wein füge kein Schaden zu. Was taten sie? Sie gingen willens dort hinauf und starben. Sie sorgten sich nicht, denn der Geist der Gemeinde war Aufopferung, Arbeit. Und sie gingen so freimütig, wie sie nur konnten, mit dem wahren Geist Gottes für jenes Zeitalter gesalbt und starben wie Helden, als Opfer. Tausende und Abertausende, 68 Millionen von ihnen aufgezeichnet. Ochse, Opfer, du meine Güte, versteht ihr es jetzt? In Ordnung, ganz richtig. Nun, Opfer, es konnte nur in jenem Zeitalter wirken, um den großen Widerstand für jene 1000 Jahre zu bekämpfen. Nun, das dritte Tier, das vom Teufel ausging, war dieses schwarze Pferd, seht ihr? Nun, das zweite Wesen, das hinausging, eine Macht von Gott, um ihn zu bekämpfen, die Mächte des schwarzen Pferdes zu bekämpfen, war ein Mensch, schlau, klug, mit der Weisheit Gottes. Ihr wisst, ein Mensch ist klüger als alle Tiere. Seht, er ist klüger, denn er kann ihn meistens überlisten. Er ist schlau, scharfsinnig. Seht, und das Zeitalter aus dem früheren Mittelalter kam jetzt aus dem frühen Mittelalter heraus. Nun, auf der anderen Seite, als das schwarze Pferd ritt, als sie für ihre Opfer berechneten und alles, was sie getan haben, und Geld war nur, oh, ihr wisst, wie es war. Nun, das nächste, was ausging, um das zu bekämpfen, war das Wesen mit dem Gesicht eines Menschen. Klug, gebildet, scharfsinnig, fein, gesalbt mit dem Geist jener Zeit. Bemerkt ihr es? Nun, er ging aus, um ihn mit der Schlauheit von Gottes Weisheit zu bekämpfen. Das war das Zeitalter der Reformation. Martin Luther, John Wesley und so weiter. Seht, es war die Reformation. Zwingli und oh, wer alles, Knox, Calvin und seht, wer alles ausging. Es war Schlauheit. Jetzt passt auf, genau vom frühen Mittelalter an, von der Reformation in diese Richtung beobachtet, war es die Klugheit des Menschen. Wenn ihr eure Fenster nur ein bisschen runterlassen würdet, ich glaube, den Leuten wird es vielleicht da drinnen etwas warm. Na klar, wenn ihr die Fenster einfach nur ein bisschen herunterziehen würdet, denn ich weiß, wenn es mir hier beim Predigen heiß wird, muss es für euch da auch so sein. Nun gut, beachtet, es war die Klugheit des Menschen. Nun, versteht ihr das? Das dritte Tier, das Satan aussandte, wurde auch schlau. Gebt acht, ein Maß Weizen für einen Denar, drei Maß Gerste für einen Denar, seht ihr? Oh, meine Güte. Seht ihr, das einträchtige System, die Klugheit, um das Gold der Welt zu bekommen und Reichtum hineinzubringen, das muss genau erfüllt werden. Deshalb wurde begonnen, für Gebete zu berechnen. Und für machten einen Ort genannt Fegefeuer und beteten die Verstorbenen da hinaus. Und oh, ihr musstet eure Dokumente und alles vererben, euer Eigentum. Die Kirche und Staat war dasselbe und die Kirche übernahm da euer Eigentum. Und seht ihr nicht, dass an diesem Tag einige Evangelisten immer noch dieselbe Salbung auf sich haben, bewegen die alten Leute, ihre Rente aufzugeben und überschreiben ihre Heime für bestimmte Dinge? Doch Bruder, ich möchte nicht auf das eingehen, seht, aber jetzt möchte ich direkt mit diesem verbleiben. Ich schaue zurück, um zu sehen, wohin ich gehe. Nun beachtet, jene Männer, das ist ihre Sache, das hat nichts mit mir zu tun. Ich bin nur für dies hier verantwortlich. Nun beachtet, dass das Wesen, das jetzt zum Bekämpfen kam, war ein Mensch. Und wir alle wissen, dass dieses Wesen als Mensch diese Macht des Menschen in seinem Verstand erkannte, dass jenes Koscher, das Martin Luther in seiner Hand hatte, als er jene Stufen hinaufstieg, sie sagten, dieses ist das Blut Jesu Christi, dieses ist der Leib Jesu Christi. Und Luther warf es nieder und sagte, es ist Brot und Wein, es ist nicht der Leib Christi, denn er ist verherrlicht und sitzt zur Rechten Gottes für Fürbitte. Seht, Weisheit. Seht, der Mensch. Und als John Wesley kam, nachdem Zwingli hereingekommen war und Calvin, und sie brachten die Gemeinde an einen Punkt der Sicherheit, bis sie keine Erweckung mehr wollten. Was immer sein wird, wird sein. Das war's. Sie lebten einfach jede Art Leben. Die lutherische Kirche ist so verdreht und die anglikanische Kirche. Oh meine Güte, das ganze Land wurde verdorben, gerade so wie heute. Die Gemeinde war verdreht. Als König Henrich, der Achte, und nach England kam und nach der blutrünstigen Maria und all diese Sachen stattfanden und dann, die Kirche war so voller Gewalt und Verdorbenheit. Viele beanspruchen Christentum und leben mit 4 oder 5 Frauen oder machen alles, was sie wollen und treiben es und Schmutz. John Wesley studierte die Schrift, beobachtete sie. Es war ihm geoffenbart, dass das Blut Jesu Christi den Gläubigen heiligt. Und ihr seid, solltet nicht. Was tat er dann? Er kam mit einer weiteren Reformation. Er rettete die Welt zu seiner Zeit, wie Luther es tat. Seht, was war es? Jener Mensch, Macht des Wesens, ging hervor. Gib dem Menschen Weisheit des Verstehens, dass die Sache falsch ist. Das ist nicht das Blut Jesu Christi. Das ist nicht der Leib Jesu Christi. Das stellt den Leib dar, seht? Das ist heute noch der große Streit zwischen Katholiken und Protestanten. Das ist die einzige Sache, in der ihr euch jetzt noch nicht einigen könnt. Alles andere können sie zusammenbekommen. Dies ausgenommen. Diese in jenen Konzilen, die sie haben. Beachtet jetzt doch dies. Doch sie konnten sich darüber nicht einigen. Seht, einer, es ist das Blut und sagt, es ist das buchstäbliche Blut, dass der Priester die Macht hat, dieses Brot in den buchstäblichen Leib Christi zu verwandeln. Das ist es, was den kleinen Leib darstellt, in der In der Kirche, wisst ihr, das ist der Grund, dass sie Zeichen machen und jede Art heidnische Opfer, wenn sie vorbeigehen, wisst ihr, und sich beugen und dann ihre Hutkrempel fassen und so weiter, das ist nicht zum Gebäude hin, es ist zum Koscher hin, das im Tabernakel ist. Und beachtet, wie schlau Satan das eingefädelt hat. Doch seht, zu jener Zeit auf das Wesen des Menschen, seht, Gott hat einen Geist der Weisheit auf den Menschen gelegt, um zu verstehen, dass es verkehrt ist. Nun, das geschah, um das dritte Tier zu bekämpfen, dass die Gemeinde so verdarb, seitdem er ritt, dass es schrecklich war. Die Reformer, was taten sie dann, jene zur Zeit der Reformer? Sie brachten die Gemeinde von ihren heidnischen Zeremonien des Götzendienstes wieder zu Gott zurück. Seht, deshalb ging das Wesen hervor, diese Schlauheit des Menschen, der Reiter, um es zu tun. Doch nun, lest jetzt Vers 3 und oder Offenbarung 3,2. Moment mal. Nun, ich habe es hier aus irgendeinem Grund aufgeschrieben. Nun, dies ist, kommt jetzt herein, das lutherische Zeitalter zur Zeit der Reformer von Offenbarung 3,2. Was taten sie? Sie organisierten sich, kaum begann Luther seine Gemeinde, organisierten sie in Ordnung. Wesley tat das Gleiche, Pfingsten tat das Gleiche. Genau, organisierten sie. Und was tun sie? Sie ergreifen wieder das gleiche System, aus dem sie herauskamen. Seht? Nun beobachtet dies. Offenbarung spricht von dieser Sardis-Gemeinde. Zu dem Engel der Gemeinde ist der erste Vers natürlich. Seht, in Ordnung. Wach auf und stärke das Übrige. Das ist das Wort, das euch gelehrt worden ist. Seht, das Übrige, das im Begriff stand zu sterben. Er ist dann geradewegs bereit, wieder eine Organisation anzufangen, genau wie die katholische Kirche, aus der er herauskam. Seht, denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Da habt ihr's. Das ist die, da geht er geradewegs wieder zurück. Seht ihr nicht, warum organisierte Systeme falsch sind? Wer fing damit an? Tat Gott es? Taten es die Apostel? Die römisch-katholische Kirche tat es. Nun, lasst es nur jeden Historiker anders sagen. Das gibt es nicht. Sie sind, sagen sie, die Mutterkirche und sie sind es. Doch sie organisierten die Sache und stellten ein System mit Menschenführung auf. Und wir nahmen nicht einen Mann, wie sie es taten. Wir nehmen einen ganzen Rat von Männern, fügen sie zusammen. Und dann habt ihr wahrscheinlich ein Durcheinander. Das stimmt. Wie kann es ein Rat überhaupt tun? Es ist genauso, wie wir annehmen, dass Demokratie richtig ist. Ich glaube auch, sie ist es. Doch es wird niemals richtig funktionieren. Es geht nicht. Mit einem Haufen Rikis hier, die es ausführen, wie in der Welt, wollt ihr es in Ordnung bekommen. Ihr könnt es nicht. Beachtet, die richtige Sache wäre ein gottesfürchtiger König. Beachtet, das Wesen, das dritte Wesen, war nun die Schlauheit eines Menschen. Und er vertrat die Reformatoren, die hervorkamen. Vom Nehmen des Götzen sagen, dies ist das Brot, dies ist der Wein. Seht, der Antichrist hat immer noch etwas, um Christentum zu symbolisieren. Er muss es, denn er ist dagegen. Seht, und dann, wenn er gegen etwas sein muss? Nun, wenn er daherkommt, sagt, oh, ich bin ein Buddha. Nun gut, das bedeutet gar nichts. Alle tun das. Das ist von vornherein nur ein Heide. Doch der Antichrist ist gerissen. Er hat alle möglichen Dinge, die Christentum darstellen, kam nur auf der anderen Seite davon ab, etwas gegen die ursprüngliche Lehre davon. Seht, das macht ihn zum Antichristen, seht ihr? So, die Reformer, als das Wesen in Form eines Menschen hervorkam, um es zu bekämpfen. Nun, klasse, vergesst dies nicht. Vergesst es nicht. Seht ihr? Denkt alle Tage eures Lebens daran. Seht ihr? Diese Wesen sind korrekt. Es ist, so spricht der Herr, seht ihr? Beachtet, Götzendienst brachte die... Das Wesen ging mit der Kraft Gottes vorwärts, durch die Weisheit, die Gott ihm gab, und brachte die Gemeinde vom Gottesdienst zu Gott zurück. Doch in der, wir stellen fest, dass in demselben Gemeindezeitalter, als sie anfingen zu denominieren, dieselbe Sache zu tun, die sie am Anfang taten, die Rom tat, sie nun Töchter für jene Kirche machen wird. Was sagt sie? Sagte, nun, da ihr, habe ich euch nicht als völlig befunden. Und ihr müsst die kleine Kraft stärken, die ihr übrig habt. Hört jetzt, wie er sie warnt. Wieder in Offenbarung 3,3. Lasst es. Nun gut, ich glaube, ich hatte es gerade vor ein paar Minuten. Denke nun daran, wovon du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Nun, anders gesagt, denk daran, dass ihr aus solcher Verderbtheit herauskam. Seht ihr? Seht hier? Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst wissen, du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Später wird er den Leuchter wegnehmen. Seht, so, das ist es. Was ist es? Das Licht der Gemeinde. Und sie ging geradewegs in das gleiche organisierte System heidnischer Finsternis, aus dem sie herausgekommen war. Und da bleibt sie heute mit Menschen aufrichtigen Herzens, die denken, dass es die Wahrheit ist, genau wie die Katholiken. Und die Protestanten lachen über die Katholiken, einer wie der andere, genau gemäß dem Wort Menschenweisheit. Beachtet jetzt, oh, wie ich dies liebe. Hört ihn sie jetzt warnen. Nun, wir, stimmt ihr alle völlig überein? Nun, wenn nicht, schreibt mir eine Frage auf. Dass jene Wesen sind genau in jedem Zeitalter ausgewiesen, wie sie die Bibel hier beschrieben hat. Das ist genau, was sie dort taten. Die Geschichte zeigt, was sie getan haben. Wir schauen gerade hier hin und sehen, was sie getan haben. Und hier, diese Wesen. Ich wusste das nie zuvor. Ich saß einfach da. Ich konnte es direkt sich von dort oben bewegen. Sehen, genau wie ihr mich anschaut, seht ihr? Es muss richtig sein, denn es stimmt direkt hier mit der Bibel überein. So, wie könnt ihr etwas anderes tun, als sagen, dass es richtig ist? Beachtet. Nun, das vierte Wesen, das hervorgesandt wurde, um den Antichristen zu bekämpfen, ist das letzte Wesen. Seid ihr bereit? Das letzte Wesen, das hervorgesandt wurde, oder die letzte Kraft, um den Antichristen zu bekämpfen, der gegen die Lehre Gottes war? Den Antichristen war ein Adler. Seht ihr, das vierte lebendige Wesen war ein Adler. Nun, studiert einfach die Zeitalter, studiert die Schriften. Es ist der Adler. Und in der Bibel war es das letzte Zeitalter, ein Adlerzeitalter. Und Gott vergleicht die Adler mit seinen Propheten. Seht ihr es? Nun, beobachtet das letzte Zeitalter, das Adlerzeitalter, ein Offenbarer des wahren Wortes. Seht ihr? Bevor Gott in Aktion tritt, wie er es in den Tagen Noahs tat, sandte er einen Adler hervor. Als er Israel brachte und Pharaos Armee bereit war zu marschieren, sandte er einen Adler. Jedes Mal sendet er zuletzt einen Adler am Ende. Und hier sendet er wiederum einen Adler. Das ist genau gemäß dem Wort. So, wie könnt ihr es irgendetwas anderes machen? Sandte einen Adler. Warum? Einen Offenbarer der Wahrheit, die das ganze Zeitalter hindurch verfallen war. So, wie nur konnte der Ochse oder der Mensch oder welches Wesen auch immer ritt, wie konnte es je offenbart werden, bis der Adler gekommen war? Sie hatten ihren Platz. Sie waren gottgesandte Wesen, genau wie alle anderen. Der Löwe, er war der Ursprüngliche. Da ist es, wo der Antichrist im Kampf hervorkam. Dann ließ er noch eine andere Macht aufstehen. Er sandte eine Macht, ihm zu begegnen. Dann ließ er noch eine Macht aufstehen. Er sandte eine Macht, ihm zu begegnen. Und bei der letzten Macht bringt er dann den Adler, um die Kinder wieder zum ursprünglichen Glauben zurückzuerstatten, den ihrer Väter. Das Adlerzeitalter. Dann stellt ihr fest, dass es keine Wesen mehr gibt. Das ist alles. Das ist das Ende. Nun, wenn ihr nun Offenbarung 10,1,7 nehmen würdet, ich habe mich darauf bezogen.
In the last messenger's age, see?
Denkt daran, im Zeitalter des letzten Botschafters, seht, was sollte geschehen? Alle Geheimnisse Gottes wären offenbart. Der Adler. Amen. Jetzt erkennt ihr die vier Wesen, die ritten. Das war vollkommen richtig. Glaubt ihr das? Und nun ist hier jedes Zeitalter oder jede Macht, die hinterher ritt. Und da ist die Schrift, die zeigt, was der Reiter des Feindes tat. Das ist in diesen Siegeln offenbart worden. Und es ist jetzt auch offenbart, dass jedes Wesen Macht, die Gott hervorsandte, um dagegen zu kämpfen, bis zur Adlerzeit genau auf den Punkt trifft. Nun, wenn dies die letzte Zeit ist, wird dann ein Adler kommen. Richtig. Und das tun, denkt jetzt daran. Nun, in den Tagen des Löwen, dem ursprünglichen Wort, hörten ungefähr ein Hundertstel von ihnen dem Löwen zu. In den Tagen, als der Ochse kam, hörte nur ein winzig kleiner Tropfen von ihnen der Ochsenbotschaft zu. In den Tagen, als der Mensch kam, wirkte er unter den Menschen. Seht, er war gerissen. Er brachte eine kleine Gruppe heraus. Und was taten sie? Als Satan das sah, sandte er sie geradewegs zurück und verheiratete sie da hinein. Und denkt daran, wenn der Adler endlich kommt, wird es ein Hundertstel von 1% sein, das zuhören wird. Es ist ein Adlerzeitalter. Denkt daran, es sind all diese anderen Reiter. Und Jesus sagte dann sogar voraus, wenn er sein Kommen nicht beschleunigte, würde überhaupt kein Fleisch für die Entrückung errettet werden. Ist das schriftgemäß? Seht ihr, wo wir stehen, nicht wahr, Bruder und Schwester? Seht ihr, wo wir uns befinden? Gott, ich bin so froh. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nicht nur bin ich es, der hier oben steht, um zu sprechen. Ich bin auch dabei. Ich bin unter euch. Seht, ich bin es. Ich habe eine Familie. Ich habe Brüder und Schwestern, die ich liebe. Und der Gott des Himmels, freundlich genug, um herabzukommen und diese Sache selbst durch Visionen zu offenbaren, die 30 Jahre lang als Wahrheit bewiesen wurden. Wir sind hier. Wir sind angekommen. Das ist alles. Wissenschaftliche Forschung hat es bewiesen. Die Bestätigung des Wortes hat es bewiesen. Wir sind hier und diese Offenbarung kommt von Gott und es ist die Wahrheit. Habt ihr etwas mitbekommen? Ich frage mich einfach, ob ihr es mitbekommen hättet. Seht ihr? Ja, mein Herr. Ich brauche es euch dann am Sonntag nicht zu erzählen. Beachtet. Wunderbar. Nun gebt jetzt Acht. Und dann, gemäß der Zeit, als Gott die vorsündflutliche Welt befreien wollte, sandte er den Adler. Und als er Israel befreien wollte, sandte er den Adler. Glaubt ihr, dass sogar zur Zeit Johannes auf der Insel Patmos diese Botschaft so vollkommen war, dass er sie keinem Engel anvertrauen konnte? Ihr wisst, dass ein Engel ein Botschafter ist. Doch ihr wisst, dass der Botschafter ein Prophet ist. Glaubt ihr das? Lasst es uns beweisen. Offenbarung 22. Lasst uns sehen, ob es ein Adler war. Jawohl. Seht, sicher war er ein Engel. Er ist der Botschafter. Doch war er ein Prophet, der ihm das ganze Buch der Offenbarung geoffenbart hat. Offenbarung, das 22. Kapitel und der 19. Vers, glaube ich, ist richtig. Wenn ich es hier niedergeschrieben habe, 22, 19. Ich mag mich irren. Nein! 22,9, das ist es. Ich habe auf 22,9 geschaut. Das stimmt. Oh ja, hier. Und er spricht zu mir, siehe zu, tue es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten. Beachtet, was Johannes hier sah. Ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Nun schließt er. Dies ist das letzte Kapitel. Und als ich hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er, dann der Engel, seht, und er spricht zu mir, siehe zu, tue es nicht. Kein wahrer Prophet oder irgendein Botschafter würde angebetet werden. Seht, das ist für Gott allein. Und er spricht zu mir, siehe zu, tue es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten. Und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bete Gott an. Seht ihr? Nun, das Buch war so wichtig, weil es das Wort Gottes ist, beachtet jetzt. Und wenn das Wort Gottes hervorgebracht wird, muss es durch den Propheten hervorgebracht werden. Denn der ist es, zu dem das Wort Gottes kommt. Ich erwarte, dazu eine Frage in diesen Kasten zu bekommen. Ich dachte, ich würde sie ein wenig dahin treiben, wisst ihr? Ich fühle einfach, dass so eine darin ist. Das ist alles. Ich dachte einfach, ich würde dazu kommen. Seht ihr? Jedes Wort Gottes ist ergangen. Die Bibel ändert das System überhaupt nicht. Seht? Es ist dieselbe Sache. Es muss zu dem Seher kommen, dessen Kommen wir erwarten. Beachtet jetzt. Offenbarung 10, 1, 7. Nun, lasst uns nochmal den neunten Vers lesen. Jetzt bekommen wir, nun, bevor wir zu diesem Vers gelangen, möchte ich euch etwas fragen. Erkennt ihr es vollkommen, bevor wir diese Siegel verlassen? Nun, denkt daran, es gehen keine Mächte mehr nach diesem Adler aus. Seht? Keine mehr. Jedes Mal, wenn der Antichrist etwas hervorsandte, sandte Gott eine Macht. Der Antichrist sandte noch eine Macht, Gott sandte etwas, um sie zu bekämpfen. Dann sandte er noch eine Macht, Gott sandte etwas, um sie zu bekämpfen. Seht? Und wenn er dann zum Adler gelangte, war es wieder sein Wort, wie es am Anfang war. Nun beobachtet, ist nicht der Prophet, auf den wir warten, ein Mann, gesalbt mit dem Geist wie Elia? Es würde natürlich nicht Elia sein, doch es wird genauso ein Mann sein, wird kommen. Und sein Dienst wird sein, diese durch konfessionelle Verdrehungen gefallenen Menschen zum ursprünglichen Glauben der Väter zurückzuerstatten. Nun, wenn das diese Bibel nicht zusammenfügt, dann weiß ich nicht, was es tut. Ich kann darüber nichts mehr sagen, denn das ist es. Ihr kommt gerade an. Das ist die Wahrheit. Wenn ihr irgendetwas davon wegnimmt, verdreht ihr es. Seht ihr? So ist es. Es muss einfach genauso sein. Nun, beachtet jetzt der neunte Vers. Die Seelen unter dem Altar. Nun, hier ist es, wo ich einige wirkliche Widersprüche bekommen werde. Doch beobachtet einfach gerade einen Moment und einfach, seht ihr, ich dachte es auch, aber es kam nicht so. Ich habe immer gedacht, dass diese Seelen unter dem Altar die Märtyrer der frühen Gemeinde wären. Und ich bin sicher, dass Dr. Uriah Smith und jeder Einzelne von Ihnen sagt, dass es so ist, seht ihr? Doch ich dachte genauso. Als aber der Heilige Geist die Vision dazu zeigte, war es das nicht. Es sind nicht die Seelen. Nun, jetzt sagt ihr, nun, gut, nun, ich weiß nichts darüber. Nun gut, nun, einen Moment mal. Wir werden es herausfinden. Schau, diese sind nicht die Seelen der Brautgemeinde, überhaupt nicht. Wir dachten, das wäre die Brautgemeinde, die dort wartet. Seelen unter dem Altar. Seht, rufen, wie lange noch, Herr, wie lange noch? Lasst es mich noch mal lesen, damit wir es richtig erfassen. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Seht, das Wort Gottes und das Zeugnis, welches sie hielten. Nun entfernt euch nicht davon. Ein Moment mal. Seht? Und sie riefen, bis wann? Herr, wie lange? Seht, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurden ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Nun, für sie jetzt, wenn ihr bemerkt, da dieses fünfte Siegel geöffnet ist, seht, ist die Gemeinde gegangen. Es können einfach nicht die Seelen der ersten Gemeinde sein. Nun, jetzt bitte, wenn ihr jemals jetzt diesen Beachtung geschenkt habt, denn dies ist die große Streitfrage, deshalb möchte ich, dass ihr jetzt genau zuhört und ihr habt euer Papier und Dinge, womit ihr schreiben könnt. Nun, ich möchte, dass ihr es erfasst. Nun, dies können nicht jene Seelen sein, denn die Seelen der Gerechten umgebracht und der gerechten Menschen, die Gemeinde, die Braut, waren hinaufgenommen worden, so dass sie nicht unter dem Altar sein würden. Sie wären mit der Braut in der Herrlichkeit. Nun, gebt Acht, denn sie sind im 4. Kapitel der Offenbarung in die Entrückung gegangen. Sie wurden hinaufgenommen. Nun, wer sind dann diese Seelen? Das ist die nächste Sache. Wer sind sie denn, wenn sie nicht die erste Gemeinde sind? Dies ist Israel, das als Nation errettet wird. All die, die vorherbestimmt sind, das ist Israel. Das ist Israel selbst. Ihr sagt, oh, warte einen Moment. Ihr sagt, sie könnten es nicht sein. Oh ja, sie müssen errettet werden. Einen Augenblick, lasst es uns hier erledigen. Ich habe 4 oder 5 Schriftstellen, ich werde eine nehmen. Lasst uns für einen Augenblick Römer nehmen und herausfinden, ob sie es sind. Lasst uns Römer nehmen und zu dem 11. Kapitel von Römer gehen und wir werden es herausfinden. Einfach, lasst es uns gerade lesen und dann haben wir es. Römer, das 11. Kapitel, der 25. und der 26. Vers. Nun, hört hier jetzt Paulus zu. Und Paulus sagte, wenn jemand sogar ein Engel ein anderes Evangelium predigen würde, was? Würde er verflucht werden, beachtet. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet, da habt ihr es. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Erfüllung Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Die letzte Heidenbraut wird hereingebracht wegen der Braut. Für diesen Zweck kam Verstockung über Israel. Denn so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht. Es wird aus Zion ein Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Stimmt. Nun, sie sind Israel, die unter diesem Altar sind. Beachtet, Israel wurde aus dem Grund verblendet, damit wir errettet werden. Glaubt ihr das? Nun, wer verblendete sie? Gott. Gott verblendete seine eigenen Kinder. Kein Wunder, Jesus stand dort am Kreuz und jene Juden schrien um sein Blut. Das waren seine eigenen Kinder und er war die Schrift. Er selbst war das Wort. Und hier war er, wusste, dass jene Menschen ihn freudig angenommen hätten. Und deshalb verblendete er sie, damit sie ihn nicht erkennen würden. Er kam in solch demütiger Weise und verblendete sie damit, sodass sie es nicht empfangen würden. Seht, die Schrift sagte, dass sie es tun würden und er verblendete sie, waren verblendet. Jesus bemitleidete sie sogar so sehr, dass er sagte, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Seht, sie waren blind. Paulus sagte, dass sie aus einem Grund verblendet waren, für uns. Beachtet, nun, ich möchte, dass ihr dies sehr genau beobachtet. Es wurden ihnen Gewänder gegeben. Sie hatten sie nicht. Es wurden ihnen Gewänder gegeben, weiße Gewänder, einem jeden Einzelnen. Nun, die Heiligen haben jetzt schon eins. Sie bekommen es hier. Doch dort wurden ihnen Gewänder gegeben und die Heiligen hatten ihre bereits und waren gegangen. Seht, seht, sie hatten nicht. Sie, seht, sie hatten keine Gelegenheit, weil sie durch Gott, ihrem eigenen Vater, verblendet waren, damit die Gnade Gottes erfüllt werden konnte, sodass die Braut aus den Heiden herausgenommen werden konnte. Stimmt das? Lasst mich euch hier in Josef einen wunderbaren Typ darstellen. Josef, der Geistmensch, der Adler, er wurde unter seinen Brüdern geboren, genau wie die echte Gemeinde unter den anderen ist. Und er konnte Träume auslegen und Visionen sehen und die übrigen von ihnen hassten ihn. Sein Vater liebte ihn. Beachtet, dann wurde er hinausgeworfen von seinen Brüdern, vertrieben, nicht von seinem Vater, von seinen Brüdern hinausgeworfen und für fast 30 Silberlinge verkauft, in einen Graben geworfen und als tot angenommen. Aufgenommen und zur rechten Seite Pharaos gesetzt. Weil er von seinen Brüdern vertrieben wurde, seht, wurde ihm eine Heidenbraut gegeben, nicht von seinem eigenen Volk. Dadurch brachte er Ephraim und Manasse hervor, die zu Israel hinzugefügt wurden. Als Israel sie durch das Kreuzen seiner Hände vom Jüngeren zum Älteren segnete, um die Segnungen von den Juden zurück oder von den Juden zu den Heiden zu kreuzen, seht, kreuzte seine Hände zum jüngsten Sohn, was die jüngere Gemeinde darstellt, die hereinkommen sollte. Die Muttergemeinde stand in der Sonne, sie brachte dieses Kind hervor und beachtet, um ihn zu bekommen, kreuzte Israel im Typ seine Hände. Und Josef? Jene Kinder hatten eine Heidenmutter. Die Braut Israels wurde damals von der alten Orthodoxen zur christlichen Weise durch den Heiligen Geist gekreuzt. Der Israel die Hände überkreuzte, er sagte, Gott hat meine Hände gekreuzt. Er hatte nichts damit zu tun. Beachtet, dann nahm Josef von seinen eigenen Brüdern, seinem eigenen Volk abgelehnt, eine Heidenbraut. Ganz genau, was Jesus tat. Abgelehnt von den Juden nahm er eine Heidenbraut. Lasst uns jetzt hier etwas nachlesen. Ich habe eine Schriftstelle niedergeschrieben, Apostelgeschichte 15. Und oh, dies ist einfach die Weise, wie wir es ohnehin lehren sollten. Nun, ich habe dies richtig. Lest Apostelgeschichte 15, 14. In Ordnung. Ich hoffe, dies ist jetzt richtig. In Ordnung. Simon hat bekannt gegeben, wie Gott... Nein, lasst uns mit dem 13. Vers anfangen. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus, nun seht, was geschah. Sie waren zu den Heiden gegangen, seht, und der Streit war im Gange, weil sie Juden waren, seht. Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus und sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon, das ist Simon Petrus, hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Seht, der Name meiner Frau war Breu. Als ich sie nahm, wurde sie eine Brennem. Seht, Jesus nimmt seine Gemeinde oder seine Braut aus den Heiden heraus. Es ist die Schrift im Typ, genau wie Josef. Nun, beachtet jetzt dies. Die Seelen unter dem Altar. Nun ja, diese Seelen, versteht nun, die unter dem Altar sind. Warum sie von sündhaften Menschen wie Eichmann zu Märtyrern gemacht wurden, seht, sie blieben standhaft, Millionen, seht, doch sie blieben Juden. Nun denkt daran, was war es? Sie wurden wegen des Wortes Gottes getötet. Nicht wegen des Zeugnisses Christi. Habt ihr das verstanden? Doch denkt daran, als die Gemeinde hereinkam, auch die Märtyrer der Gemeinde, war es des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesus Christi willen. Wie viele wissen das jetzt hier? Jawohl, in Ordnung. Nun, doch diese hatten nicht das Zeugnis Jesu Christi, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Die Juden und Hitler hasste sie, so auch Eichmann, so auch Stalin, die ganze übrige Welt, seht, doch sie hielten treu zu dem, was sie glaubten, und sie töteten sie, weil sie Juden waren. Wusstet ihr, dass auch Martin Luther so eine Idee hatte? Das stimmt. Er sagte, alle Juden sollten hinausgeworfen werden. Sie sind Antichristen, seht, doch er war nur in einem anderen Zeitalter und konnte es nicht sehen, konnte das Wort nicht sehen. Jetzt kommt das Wort, die Wahrheit hervor. Wie könnt ihr Israel jemals ausblenden? Ihr könnt es nicht tun, nein. Oh, wie könnte dieser Prophet an jenem Tag da oben stehen und sagen, du siehst wie ein Einhorn aus, Israel. Wenn sie versuchten, ihnen die schlimmsten Teile zu zeigen, er sagte, ja doch, sagte er, wer dich segnet, wird gesegnet sein und wer dich verflucht, wird verflucht sein. Das stimmt. Oh Mann, wie wollt ihr es tun? Sie dachten einmal, dass Gott es vergessen würde, als der Prophet die dunkle Sache auf die Juden zukommen sah. Dieser Mann stand da und das Wort Gottes floss in ihn hinein. Er sagte, oh Herr, wirst du dein Volk vergessen? Er sagte, was liegt dort neben dir? Eine Messschnur. Sagte, wie hoch ist es bis zum Himmel? Miss es. Wie tief ist das Meer? Er sagte, ich kann es nicht tun. Er sagte, weder kann ich jemals Israel vergessen. Nein, mein Herr, er kann sie nicht vergessen. Er musste sein eigenes Kind verblenden. Nun stellt euch das mal vor, verblendete sein eigenes Kind, um uns eine Möglichkeit zu geben und wir lehnen es ab. Nun, lässt euch das nicht so klein mit Hut erscheinen, sodass ihr unter einen Betonklotz kriechen möchtet und es trotzdem niemals erfassen könntet? Das ist ziemlich klein, wisst ihr? Oh, meine Güte! Jawohl! Sie standen für das Wort Gottes. Sie waren Juden, sie hatten ihr Gesetz, sie blieben dabei. Erinnert ihr euch jetzt an gestern Abend? Seht, sie blieben dabei und sie waren Juden und sie hatten das Gesetz. Und das Gesetz war das Wort Gottes und sie blieben geradewegs damit. Das stimmt, um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Sie wurden getötet und hier waren Seelen unter dem Altar, nachdem die Gemeinde weg war. Beachtet jetzt, sie hatten in ihrer Blindheit ihren Messias getötet und nun ernteten sie dafür. Sie erkannten es, sie erfassten es, nachdem es fortgeschritten war. Dann sahen sie ihn, als sie vor den Altar Gottes kamen. Doch nun ist die Gnade Gottes auf sie gerichtet. Beachtet, nun, sie konnten unter keinen Umständen Heilige sein, denn diese sind schon bekleidet. Doch hier sind sie nun, einfach Seelen unter dem Altar, wegen des Wortes Gottes und dem Zeugnis, das sie hatten, um Gottes Volk zu sein, die Juden. Doch jetzt beachtet, die Gnade Gottes kommt zu ihnen und Jesus gibt ihnen jedem Einzelnen ein weißes Gewand. Oh meine Güte, beachtet, genau nachdem die Gemeinde weg ist. Weil sie ihrer Sache treu waren und sie waren verblendet und sie wussten es nicht. Sie wussten es nicht. Sie spielten genau den Teil, den Gott ihnen zu spielen zugedacht hatte. Und hier schaut Johannes hinüber und sieht Seelen unter dem Altar. Beachtet jetzt, er sieht jene Seelen, beachtet, wie er sie nennt. Sie rufen, Herr, wie lange? Beachtet, nur noch eine kleine Weile. Seht, lasst uns das erfassen, während wir durch die Schrift gehen. Sie erkennen, dass sie ihren Messias getötet hatten. Seht, sie wussten es nicht, doch dann erkannten sie es. Sie wurden deswegen umgebracht, um dafür zu bezahlen, taten damals das Falsche. Und schaut jetzt, was sie tun mussten. Seht, sie waren des Mordes schuldig, deshalb wurden sie ermordet. Seht, sie riefen aus, sein Blut sei auf uns. Seht, das stimmt. Und sie waren verblendet. Nun, wenn sie nicht verblendet worden wären, würde Gott sagen, lass sie in Ruhe. Sie sind nicht würdig. Doch weil sie von Gott verblendet wurden, reichte seine Gnade zu ihnen hinunter. Amen. Das nennt man erstaunliche Gnade. Und gibt jedem Einzelnen von ihnen ein Gewand. Denn ganz Israel wird errettet werden. Jeder hat seinen Namen eingeschrieben. Das stimmt. Jesus gibt ihnen Gewänder. Wie Josef mit seinen Brüdern verfuhr. Ein Typ, schaut, als Josef dort stand und als er schließlich ergab sich ihnen dort am Altar zu erkennen, seinen eigenen Altar in seinem Palast, seinem Thron. Er sagte, jeder gehe hinaus. Seine Frau war drüben im Palast, wo die Braut sein wird. Und er sagte zu ihnen, kennt ihr mich nicht? Hey, Er spricht jetzt Hebräisch. Ich bin euer Bruder Josef. Oh, meine Güte. Sie sagten, nun, oh, jetzt wirst du uns kriegen. Sagte, einen Moment mal. Gott tat das aus einem Grund. Ihr musstet mich hinauswerfen, um Leben zu retten. Glory, da habt ihr es. Genau, sagte, ärgert euch nicht. Ärgert euch nicht über euch selbst. Erinnert ihr euch, dass Josef das sagte? Sagte, ärgert euch jetzt nicht über euch selbst. Alles ist jetzt in Ordnung. Alles ist vorbei. Gott hat mich vor euch hierher gesandt. Wisst ihr, die Bibel sagt, sie werden zu ihm sagen, wenn sie ihn kommen sehen, sagten, sag, du bist der Messias. Das wissen wir. Doch, was hat das mit den Narben auf sich? Seht? Er sagte, ich erhielt sie im Haus meiner Freunde. Freunde? Und wenn sie es dann erkennen, diejenigen, die übrig bleiben, die 144.000, sagt die Bibel, dass sie sich absondern werden, jedes Haus vom anderen, und es dauert Tage, nur um zu weinen und zu jammern und den Gang auf und ab zu gehen. Zu sagen, wie taten wir es? Jawohl, wir kreuzigten unseren eigenen Messias, sagte, weinen wie ein Haus für den einzigen eingeborenen Sohn weinen würde. Wie taten wir es? Diese Juden, sie sind die religiösesten Menschen der Welt, Gottes Erwählte. Doch er verblendete sie, um uns zu nehmen, und wir lehnen es ab. Welch Gericht für die Heidengemeinde. Da habt ihr es, seht, von Gott absichtlich verblendet, damit er uns bekommen konnte, eine Braut für Jesus. Nimmt sie von denen, seht, und hat es vorher typisiert, alles. Seht ihr jetzt, wer die Seelen sind? Es sind nicht die getöteten Heiligen. Sie sind weg. Das stimmt. Beachtet, sie waren bereits weg. Seht? So, dies sind gegebene Gewänder jedem Einzelnen von ihnen. Und jetzt möchte ich, dass ihr aufpasst. Doch jetzt lässt sich Gottes Gnade zu ihnen herab. Jesus gibt jedem von ihnen ein weißes Gewand, wie Josef es tat, seine Gnade zu seinen Geschwistern. Nun beachtet, obwohl sie auch versucht hatten, Josef loszuwerden, reichte seine Gnade doch zu ihnen herab. Seht, oh, es ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ihr wolltet es nicht tun. Doch seht, das war Gott, der es tat. Seht, Gott ließ euch das alles tun, um mich hinauszubekommen, und brachte mich hier herunter, damit ich das Leben des Volkes retten konnte, diese Heiden hier. Woher ich meine Frau bekam. Ich hätte keine Frau, wenn ich dort geblieben wäre. Nun, ich liebe meine Frau. Sie hat mir diese Kinder gegeben und sagte, ich, und jetzt komme ich, um euch alle zu bekommen. Jetzt wird es euch allen auch gut gehen. Ich werde euch hier herunterbringen. Wir werden alle als eine große Familie zusammenleben. Seht, sagte, eine Sache möchte ich euch fragen. Lebt mein alter Vater noch? Und beobachtet ihn, was er für seinen kleinen Bruder tat, der ein Typ auf die 144.000 ist, wie wir es später sehen werden. Seht, was er tat. Er lief einfach geradewegs schnell auf Benjamin zu, fiel um seinen Hals und fing an, ihn zu umarmen. Seinen kleinen Bruder, der in die Familie hineingeboren wurde, nachdem er weggegangen war. Seht, durch seine Mutter, die erste Gemeinde, die orthodoxe Gemeinde, die 144.000 waren während seiner Abwesenheit geboren, während er weg war, um seine Heidenbraut zu bekommen. Oh, meine Güte, bedeutet euch das nicht einfach etwas? Da haben wir es. So, seht ihr, wer sie sind? Da sind sie. Beachtet jetzt, obwohl sie versucht hatten, Josef loszuwerden, streckte sich seine Gnade zu ihnen aus. Obwohl sie versucht hatten, Jesus loszuwerden, kommt er direkt wieder herum, denn sie waren blind, und gibt jedem Einzelnen von ihnen ein weißes Gewand. Er wird sie auf jeden Fall direkt hereinbringen nach Hause. Es macht überhaupt keinen Unterschied, denn er sagte, ich werde sie auf jeden Fall erretten. Seht? Nun, Vers 10, beachtet, sie fordern Rache. Seht? Nun, wenn das die Braut gewesen wäre, wäre es wie bei Stephanus gewesen. Wisst ihr? Vater, vergib ihnen. Seht? Aber diese sind Juden, die gerade hereinkamen. Seht? Sie fordern Rache. Beachtet, noch einmal, seht, noch einmal. Sagt er, beachtet es nicht. Er sagte, es sind deine Brüder, die Juden, die 100. Nun, sie wollten Rache. Sie sagten, oh, wir möchten, dass du für uns da unten Rache übst. Er sagte, nur noch eine kurze Zeit jetzt, nur noch eine kurze Zeit. Denn beachtet, lasst mich es hier lesen. Es ist im dem 10. Vers in Ordnung. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen, einem jeden, ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine Zeit abwarten sollten, seht, eine kleine Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte, seht, nun, was ist es? Die Propheten predigten nun zu Israel, seht, bis auch eure Mitknechte, auch eure Mitknechte und eure Brüder, die getötet werden sollten. Seht, diejenigen, die vorherbestimmt sind, dass ihnen so geschehen würde, seht ihr? Vollendet sein, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Seht, mit anderen Worten, es ist für sie vorherbestimmt. Es sind die Schriften so, dass sie es tun müssen. Und wartet noch eine kleine Weile. Ihr habt jetzt eure Gewänder. Ihr geht heim und sitzt da einfach eine kleine Weile. Seht, wartet nur ein klein wenig. Beachtet jetzt, deine Brüder müssen noch getötet werden, was bedeutet, dass die 144.000 noch in der Trübsal herausgerufen werden müssen. Die 144.000, die berufen sind. Ich wünschte, wir hätten Zeit. Wir mögen es morgen Abend erfassen, so der Herr will. Wir, direkt bevor wir in das nächste Siegel hineinkommen, seht? Beachtet jetzt auch, dass sie vom Antichristen getötet werden müssen. Wir sind gerade da durchgekommen und ihr bemerkt, in seinem letzten Ritt, wo er bricht, jenen Bund mit diesen Juden da unten bricht. Und da geht sie. Seht? Diese Juden, die 144.000, müssen von den zwei Zeugen aus Offenbarung 11 herausgerufen werden. Erinnert euch jetzt, sie mussten weissagen. Ihr habt das gelesen. Wie viele haben das gelesen? Sicher, wir sind alle damit vertraut, die wir die Schrift lesen. Und sie weissagen, diese zwei Zeugen weissagen in der Zeit der zweiten Hälfte der 70 Jahrwochen Daniels. Das sind die letzten 3,5 Jahre. Erinnert ihr euch, wie wir die 70 Jahrwochen Daniels durchnahmen? Ich sagte, wir würden es brauchen, wenn wir hierhin gelangen. Ich wusste nicht warum, doch etwas sagte mir, dass wir es brauchen würden und hier haben wir es. Jawohl, seht? Beachtet, in Daniels Zeit, erinnert euch jetzt, es wurde Daniel gesagt, dass der Messias kommen würde, der Prinz, vielmehr der Messias. Und er weissagen würde, Israel hatte immer noch 70 Wochen übrig. Und in der Mitte der 70 Wochen würde der Messias abgeschnitten und das tägliche Opfer hinweggenommen werden. Stimmt das? Doch es waren immer noch 3,5 Jahrwochen bestimmt. In diesem Abschnitt nimmt er die Heidenbraut. Nun, sie geht hinauf. Und wenn sie hinaufgeht, stehen zwei Propheten für Israel auf. Seht? Und jene Seelen, die nun bis hier hindurch getötet wurden, wirklich treue Juden bis da hindurch, die ihre Namen im Buch hatten, die das richtige Leben lebten und die richtige Sache taten, Judaismus bis auf den Punkt auslebten. Sie wurden von Eichmann und von vielen anderen umgebracht, ehrliche Menschen, Millionen von ihnen da unten. Und diese Deutschen schossen sie tot und brachten sie um und töteten sie und hängten sie an Zäune und verbrannten sie und äscherten sie ein und alles andere, dieser blutleere oder kaltherzige, hungrige Hitler und Stalin und Mussolini und all jene Menschen, die die Juden hassten. Ich denke, das ist eines der Dinge, die diese Nation zusammenhält, weil sie die Juden immer respektiert haben. Das stimmt. Gab ihm einen Platz. Wenn ihr den Juden ehrt, wird Gott euch ehren. Nun, es gibt einen Haufen Juden, die Abtrünnige sind, genauso wie es solche Heiden gibt. Doch der echte Jude, Gott hat seinen Namen vor Grundlegung der Welt ins Buch getan. Und hier war er umgebracht in dieser Zeit. Und denkt jetzt daran, wie vollkommen dies ist. Direkt nach jenen Millionen abgeschlachteten Juden, unschuldigen Menschen durch die Nationen der Welt. Hier sagt die Schrift, dass direkt zu diesem Zeitpunkt jeder Einzelne unter dem Altar erkennt, was geschah, und es werden ihnen weiße Gewänder gegeben. Und sie sagten, nun gut, warum? Können wir direkt jetzt ins Königreich zurückgehen? Das jüdische Königreich soll auf Erden errichtet werden, wisst ihr? Johannes sagte, das Königreich war da, seht, um errichtet zu werden. Nun, dies ist das Königreich des Evangeliums, seht ihr? Doch das Königreich der Juden wird von diesen zwei Propheten gepredigt. So beachtet, dass das Königreich der Erde hier. Das Königreich des Himmels wurde gepredigt von den Juden oder zu Ich meine zu den Heiden. Das Königreich hier auf Erden soll danach im tausendjährigen Reich errichtet werden, das tausendjährige Reich für die Juden. Beachtet dies jetzt hier, während sie predigen, seht? Bevor diese Propheten hier auf die Szene kommen, diese Juden, die unter Eichmann und jenen sterben mussten, jedem einzelnen von ihnen, der vorherbestimmt war, wurde aus Gnaden ein weißes Gewand gegeben. Jedem einzelnen von ihnen wurde ein weißes Gewand gegeben. Beachtet. Was geschieht nun? Sobald das stattfindet, ich beobachte die Uhr da hinten und ich weiß, es wird spät. Doch ich weiß nicht, was zu. Seht, ich bemerke diese armen Burschen stehen da. Gott helfe euch, Geschwister. Ich hoffe, jedem einzelnen von euch wird an jenem Tag ein weißes Gewand gegeben. Seht? Stehen, wechseln sich ab, die Beine tun weh und einige von euch arbeiteten den ganzen Tag. Ich weiß, was das bedeutet und schaut hier und einige der armen, alten, kleinen Frauen stehen. Ich bemerke, wie einige dieser Männer den Frauen ihre Plätze geben und jemand anderes gibt seinen einer armen, kleinen Mutter mit Baby. Und ich sehe das alles, seht, und ich bin sicher, er auch. Beachtet. Doch ich möchte euch nicht zu lange halten, wenn ich euch nur dazu bekomme, die Botschaft zu erkennen, das ist alles, was ihr tun sollt, seht? Beachtet jetzt, diese Juden, ich muss dies tun, um euch die Offenbarung dieses Siegels erkennen zu lassen. Seht, was es ist, diese Seelen unter dem Altar und wer sie sind. Beachtet jetzt. Zur Zeit Daniels nun, in der zweiten Hälfte der 70-Jahrwochen, erinnert euch jetzt, der Messias sollte in der Mitte ausgerottet werden. Das ist die Mitte. Nun gut, was ist die Hälfte von sieben?
3,5.
Wie lange predigte Christus? Das stimmt. Nun, doch es sind dem Volk nochmals was? Weitere 3,5 Jahre bestimmt. Nun gut, während dieser Zeit, ja doch, seht, was geschieht ist, dass die Heidenbraut in den 7 Gemeindezeitaltern erwählt wird und hinaufgeht. Und wenn das alles vor sich geht, all diese Juden, welche die ganze Zeit dort wegen Blindheit getötet wurden, liegen unter dem Altar, kommt Gott herüber und sagt, seht ihr, was es war? Ich gebe nun jedem Einzelnen von euch ein Gewand. Sie sagten, wie lange, Herr, gehen wir jetzt hinein? Sagte, nein, eure Brüder, die Juden, müssen noch ein wenig leiden. Sie müssen wie ihr getötet werden. Das Tier muss sie kriegen, wenn er seinen Bund bricht. Beachtet jetzt, eins, denkt jetzt daran, diese Propheten sollen gemäß Offenbarung 11 weissagen, ihr, die ihr eure Hände erhoben habt, habt es gelesen, seht, und es ist ihnen Macht gegeben. Und wir werden in einem Augenblick herausfinden, wer sie sind, so der Herr will. Beachtet jetzt, wer diese Propheten sind, und jetzt sagt es uns die Bibel hier, sicher, es sagt es, sicher, seht. Und nun beachtet, in der Mitte dieser 3,5 Wochen, jetzt, in denen sie hier unten weissagen und die Offenbarung hier sagte, und sie weissagten 1360 Tage, wenn... Nun, der normale jüdische Kalender, die normale Zeit in Gottes Kalender ist genau 30 Tage in einem Monat. Der römische Kalender brachte es durcheinander. Der normale Kalender ist 30 Tage in einem Monat. Nun, wenn ihr 30 Tage nehmen wollt und 3,5 Jahre dazu zählt und dabei 30 Tage seht und nun ja, was bekommt ihr heraus? 1300 und oder 260 Tage. 1260 Tage, 60 Tage, genau 3,5 Jahre. Nun seht ihr, es gibt dabei keinen Fehler. Da ist es, passt genau einfach zusammen, greift genau ineinander. Beachtet, die zwei Propheten predigten 3,5 Jahre zu den Juden. Dabei werden die 144.000 herausgerufen. Und dann beachtet, diese zwei Propheten sind genau Mose und Elia. Seht auf ihren Dienst. Beachtet jetzt, was diese Propheten tun. Sie haben Macht, die Erde so oft, sie wollen mit einer Plage zu schlagen. Wer tat es? Mose. Sie haben Macht, die Himmel zu verschließen und es regnete nicht in den Tagen ihres Dienstes. Wer verschloss die Himmel 3,5 Jahre? Da sind sie. Seht, der Mensch, wenn er stirbt, er verändert nicht seinen Status, er verändert nicht seine Natur. Seht, als Saul abtrünnig geworden war und es keine Propheten im Land gab, konnte er nicht verstehen, was zu tun. Er stand einer Schwierigkeit gegenüber. Er wollte in den Kampf ziehen. Er ging zur Hexe von Endor. Nun, nur das Blut von Stieren und Böcken, sie konnte dies tun. Sie rief den Geist Samuels herauf. Und als Samuel heraufkam, stand er da in seinem Prophetengewand. Nicht nur das, sondern er war immer noch ein Prophet. Sagte, warum hast du mich aus meiner Ruhe gerufen? Seht, er sagte, sehe ich doch, dass du ein Feind Gottes geworden bist. Er sagte, morgen Abend zu dieser Zeit wirst du im Kampf fallen. Und morgen Abend zu dieser Zeit wirst du bei mir sein. Und genau das geschah. Seht, nicht nur, er war immer noch ein Prophet. Seht, und diese Burschen sind immer noch Propheten. Jetzt werden wir ein wenig tiefer in nur wenigen Augenblicken da hineingehen, so der Herr will. Seht. Oh, meine Güte, wie ich dieses Wort liebe. Kein Wunder, der Mensch soll nicht vom Brot allein leben, von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Diese beiden Propheten sind Mose und Elia gemäß dem gleichen Muster ihrer Taten. Das ist immer ihr Dienst gewesen. Nun beachtet, genau wie sie es taten, das verändert sie nicht. Denkt daran, diese Burschen starben niemals. Beobachtet gerade einen. Lasst euch jetzt nicht verwirren, bevor wir uns davon entfernen. Verwechselt Elias fünften Dienst nicht mit seinem vierten Dienst. Ich habe euch gesagt, dass die Heidengemeinde nach Elia ausschaut. Richtig. Und hier ist er drüben mit dem Juden. Denkt daran, er kann nicht unter vier kommen. Das ist die Zahl des Feindes. Er muss fünf sein. Als er zum ersten Mal kam, war er Elia selbst. Als er das nächste Mal kam, war er Elisa. Als er das nächste Mal kam, war er, was? Johannes der Täufer. Wenn er das nächste Mal kommt, ist es für den siebten Engel. Und wenn er das fünfte Mal kommt, ist er mit Mose da drüben, predigt zu ihnen. Sicher. Ja, mein Herr, verwechselt ihn nicht. Fünf. Wenn ihr eure Bibelzahlen kennt, fünf ist die Zahl der wirkenden Gnade. Und das ist es, was er tat. Beachtet nun, ihr wollt wissen, wo es ist. War Jesus ein Dienst der Gnade? J-E-S-U-S. Fünf. D-I-E-N-S-T. Stimmt das? Dienst aus Liebe zu euch. Wenn ihr zu ihm gelangt, wie kommt ihr? Wodurch? G-L-A-U-B-E-N in D-I-E-N-S-T. Stimmt das? Dienst ist die Zahl der Gnade für die Gläubigen. In Ordnung. Beachtet, der erste Elia, das war er. Der zweite war Elisa. Der dritte war Johannes. Der vierte war der siebte Engel oder der letzte Botschafter für die Gemeinde, gemäß Malachi 3 und Offenbarung 10,7. Nun, das fünfte Mal ist er ein Botschafter für die Juden, für die 144.000, für die Juden, nachdem die Gemeinde weg ist. Ich fühle mich ein wenig komisch, seht? Seht, schaut, wenn jemand denkt, ich möchte, dass ihr dies jetzt erfasst, seht, wenn jemand immer noch denkt, dass Malachi 3, das Zurückerstatten der Menschen, dieselbe Sache ist, die er da unten für die Juden tun wird, und denkt, es ist alles dasselbe, lasst mich das gerade für einen Augenblick für euch klarstellen. Seht, es wäre ein wenig verwirrend. Denn denkt daran, in Malachi 3 heißt es, den Glauben der Väter zu den oder der Kinder zum Vater umzukehren. Seht, zurück zum Vater. Lasst mich euch jetzt den Unterschied des Dienstes aufzeigen. Wenn er kommt, um den Glauben der Kinder zu den Vätern umzukehren, würde er Christus ablehnen. Er würde zum Gesetz zurückkehren. Stimmt das? Die Väter hielten das Gesetz. Erfasst ihr es? Bemerkt, wenn Elisa, wenn er kommt, um seinen Dienst zu erfüllen in Malachi 3, seht, wie Malachi 3 war Elia alleine. Doch wenn er kommt, um zu den Juden von Offenbarung 11 zu predigen, war Mose bei ihm. Deshalb gibt es keine Verwirrung, kein bisschen. Seht, erfasst ihr es? Wenn Elisa von Malachi 3 kommt, ist er alleine. Er wird Elia sein, nicht Elia und Mose. Elia wird hervorkommen. Doch dieselbe Inspiration sagt, dass Elia für den letzten Teil des Gemeindezeitalters kommen wird, um den Glauben der Kinder zum Originalglauben der Väter umzukehren, den apostolischen Glauben, zu dem ihr zurückkehren solltet. Und der Antichrist hat sie alle herausgezogen, wieder zu erstatten, wie alle übrigen Teile der Schriftstellen zusammenkamen. Seht, er kommt alleine. Seht, wenn er jedoch zur Gemeinde kommt, die Bibel oder vielmehr zu den 144.000 kommt, erklärt die Bibel deutlich, dass beide, es sind zwei von ihnen, nicht einer von ihnen, zwei von ihnen. Und sein erster Dienst konnte die Juden nicht nehmen und sie zum Gesetz zurückführen. Wird er, denn er kommt, um Christus zu den 144.000 zu predigen. Amen. Da ist er, der Messias, der abgeschnitten war. Amen. So ist es. Deshalb bringt es nicht durcheinander. Es ist keine Verwirrung. Die Schrift lügt nicht. Kein bisschen. Glory. Oh, als ich das sah, bin ich aufgesprungen. Ich sagte, danke, Herr. Als ich es beobachtete, wie es da draußen stattfand, sah jenen Elia da für das erste Zeitalter hinausgehen, allein, und er war allein. Als ich ihn dann nochmal kommen sah, weit drüben, irgendwo anders, war da zwei von ihnen, als das stattfand. Sagte, da ist es. Das erledigt es, Herr. Amen. Ich erkenne es jetzt. Halleluja. Das stimmt genau. Wenn ich es nicht erwähnt hätte, wäre es ein wenig verwirrend für jemand gewesen. Doch er sagte zu mir, es zu erwähnen. So tat ich es. Beachtet, diese Männer werden von Gott am Leben erhalten, von ihrem ursprünglichen Dienst zum zukünftigen Dienst. Sie dienten so gut, seht, denkt nur, dieser Geist von Elia dient fünfmal, Mose zweimal. Was? Am Leben gehalten für einen späteren, weiteren Dienst. Keiner von ihnen war jetzt tot. Glaubt das ja nicht. Sie wurden beide gesehen, lebend, sprachen zu Jesus auf dem Verklärungsberg. Doch denkt daran, sie müssen sterben. Nun, Mose starb tatsächlich, doch er auferstand, denn er war ein vollkommener Typ auf Christus. Seht, niemand wusste jemals, wo er begraben war. Die Engel kamen und nahmen ihn. Seht, er hatte Engel als Sargträger. Warum? Kein sterblicher Mensch konnte ihn dahin tragen, wohin er ging. Er ging einfach durch eine Phase, das ist alles. Er hatte Engel, Sargträger, seht, denn sie brachten ihn dorthin, wo er sein sollte. Keiner weiß es. Sogar Satan wusste es nicht einmal. Er stritt mit dem Erzengel, das stimmt. Er konnte es nicht verstehen, was mit Mose geschehen war. Ich sah ihn da drüben zittern und schaute über das Land hinweg und schaute auf die Kinder zurück und so weiter. Ich sah ihn zittern, doch er stieg auf den Felsen und das war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Das ist der Fels, das ist der Fels. Lasst mich auf diesem Felsen am Ende meines Weges stehen. Ja, mein Herr, nun die, meine Fabiengeschwister pflegten hier heraufzukommen und ein kleines Lied zu singen. Wenn ich könnte, würde ich sicherlich auf dem Felsen stehen, wo Mose stand. Ja, mein Herr. Oh, das ist der Felsen, auf dem auch ich stehen möchte. Im Glauben stehe ich dort. Doch erinnert euch, Elia, er wurde einfach müde, denn er hatte eine Menge Arbeit vor sich. Deshalb war er ganz schön ausgelaugt und Gott gab ihm einfach eine Fahrt nach Hause. Das stimmt, sandte ihm einen Triumphwagen. Stimmt das? Nahm ihn hinauf, er starb niemals. Denn er hielt ihn am Leben. Er hatte ein zukünftiges Werk für ihn. Lässt ihn auch einen Mann salben. Seht, kommt in seinem Geist hervor. Doch sie müssen den Tod schmecken. Nun, Offenbarung, das 11. Kapitel. Nun, lasst uns beginnen. Ich befinde mich ohnehin hier. Lasst es uns gerade angehen. Offenbarung 11. Beobachtet und seht, ob sie nicht beide getötet werden. Ja, mein Herr. Sie müssen beide den Tod schmecken. Ja, mein Herr. Nachdem ihr Dienst beendet ist, schmecken sie den Tod. Offenbarung 11. Und lasst uns mit dem 7. beginnen. Und wenn sie ihr Zeugnis beendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen. Oh meine Güte, er kann es nicht leiden. Diese heiligen Roller sind wieder zurück. Seht, in Ordnung, in Ordnung. Aus dem Abgrund Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Doch beobachtet, was geschieht. Sie sind jetzt vollkommen typisiert. Und ihr Leichnam wird auf der Straße jener großen Stadt liegen, geistlich gesprochen, Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde, Jerusalem. Seht. Nun, sie müssen den Tod schmecken, nicht wahr? Das stimmt, nachdem ihr Dienst beendet ist.
The seven angels ministry
Warum? Der Dienst des siebten Engels, der Dienst des siebten Engels, Elias, Dienst zum siebten Engel, nicht? Warum nicht? Vielmehr versuche ich zu sagen, warum konnte nicht der Dienst des siebten Engels dann durch Mose sein, wenn er unsterblich ist, genauso wie es durch Elia sein könnte? Warum können sie nicht, warum sandte Gott nicht einfach, sagte Elia, du hast so schwer gearbeitet, ich und alles, all diese verschiedenen Orte, ich glaube, ich schicke einfach Mose hinunter. Warum? Schaut euch den Dienst von Mose an. Elia war ein Prophet für alle Nationen, doch Mose war ein Gesetzgeber allein für die Juden. Amen. Mose ist da, um zu sagen, der Grund, dass er mit Elia kommt, diese Juden sagen, warte, wir halten immer noch das Gesetz hier. Doch hier steht Mose selber und hier steht Elia mit ihm. Oh, seht, er kommt nur zu den Juden. Seht, Mose ging nur zu den Juden. Der Prophet Elia war für alle Nationen. Doch Mose wurde ein Prophet für die Juden und ein Gesetzgeber. Seht, das war seine Botschaft, das Gesetz. Was war jedoch Elias Botschaft zu den Frauen mit abgeschnittenen Haaren? Konfession, ja, mein Herr. Und er hat sie richtig in Stücke gerissen. Angemalte Gesichter, sagte ihnen, ihr werdet den Hunden zum Fraß vorgeworfen werden. Er nahm sie regelrecht auseinander. Und als sein Geist auf Johannes kam, stampfte er geradewegs aus der Wüste und tat dieselbe Sache. Richtig, sagte, denkt nicht, dass wir zu diesen oder jenem gehören. Gott ist in der Lage, aus diesen Steinen Kinder für Abraham zu erwecken. Als er zu Herodias ging, sagte er, und du willst mir sagen, dass du deinen eigenen Schwager geheiratet hast? Sagte, es geziemt sich nicht für dich, es zu tun. Oh, Bruder, er gab es ihr, sicher. Beachtet, diese Seelen müssen eine kleine Zeit auf die 144.000 warten, bis sie getötet werden. Oh, ist das nicht? Ist das nicht? Das bringt die Bibel einfach zusammen. Nun, meine Zeit ist genau abgelaufen, wenn ich euch früh entlasse. Doch ich habe nur noch ein paar kleine Dinge zu sagen, wenn ihr es aushaltet. Ich weiß, es ist heiß und ich schwitze. Doch hört, ich habe euch gerade etwas zu erzählen. Es ist einfach so gut. Es brennt direkt in meinem Herzen. Ich hoffe, ihr habt es nicht vergessen. Seht, lasst mich dies in seiner Gegenwart sagen. Durch seine Gnade ließ er mich vor nicht allzu langer Zeit auch meine Leute in weißen Gewändern sehen. Erinnert ihr euch? Erinnert ihr euch? Erinnert ihr euch an die Geschichte vor nicht allzu langer Zeit? Die Heidenbraut, sie sind jetzt da. Sie waren alle in weißen Gewändern. Ich war aufgewacht. Ich war in einer Versammlung gewesen. Es ist ungefähr ein Jahr her, ein wenig mehr. Ich erwachte eines Morgens und stand auf. Und ich sagte, Liebling, zu meiner Frau. Sie rührte sich nicht. Die Kinder fast musste aufstehen und sie zur Schule bringen, direkt hier oben in dem alten Gebäude. Nun ja, ich stand auf, wisst ihr, und lehnte mich an. Ihr wisst wie. Setzt euch auf und lehnt einfach euren Kopf gegen das Kopfende. Wir haben eins der altmodischen Betten. Und so lehnte ich mich einfach so zurück. Und ich dachte, Junge, du bist schon 53. Wenn du irgendetwas für Gott tun willst, tu es lieber. Denn du wirst bald zu alt sein, seht? Und ich dachte, du weißt, das stimmt jetzt. Ich dachte, Junge, du weißt, ich bin nicht weit davon entfernt. Ich muss sehr bald gehen. Ich sagte, das ist ein Jahr länger, als mein Papa lebte. Seht, ich dachte, ich muss sehr bald fortziehen. Ich habe es gesehen. Und hier habe ich noch nichts für Gott getan. Ich dachte, ich wollte immer etwas für ihn tun. Ich dachte, ich muss mich beeilen und es tun, wenn ich es tun will. Ich weiß nicht, wie ich es tun werde, das ist alles. Ich dachte, Mann, ich hoffe, ich sehe ihn kommen. Ich will kein Gespenst oder ein Geist sein. Seht, ich fürchte mich vor einem Geist. Und jetzt, wisst ihr, diese Art von, ich dachte immer so, wenn ich Bruder Neville treffen würde und er wäre eine kleine weiße Wolke, die sich umher bewegt, wisst ihr, und ich würde sagen, hallo Bruder Neville, und er würde sagen, hallo Bruder Branham, durch einen anderen Sinn. Er könnte nicht sprechen. Doch ich wüsste einfach, dass es Bruder Neville wäre. Jawohl, ich würde seine Hand wie immer schütteln wollen. Denn so kenne ich es als menschliches Wesen. Seht, ich würde seine Hand schütteln wollen, doch er hätte keine Hand. Sie ist da unten im Grab hinweggerottet. Seht? Ich dachte, meine Güte, ich hoffe, ich muss da nicht durchgehen. Nun, ich werde euch jetzt die Wahrheit erzählen. Ich fürchtete mich zu sterben, fürchtete mich nicht, verloren zu sein, sondern ich wollte kein Geist sein, ich wollte ein Mensch bleiben. Ich wollte auf die Entrückung warten, seht? Ich wollte einfach so bleiben. Ich wollte kein Geist sein, umhergehen. Ich lag dort, dachte das. Und plötzlich geschah etwas. Nun, ihr alle wisst und seid damit vertraut mit diesen Visionen. Und wenn dies eine Vision war, so eine hatte ich noch nie, seht? Und ich habe sie gehabt, seit ich ein klitzekleiner Junge war. Und plötzlich geschah etwas. Und ich fühlte, wie ich wegging. Ich dachte, ich bin schon gestorben, seht? Und ich bin heimgegangen, seht? Und ich gelangte an einen Ort und ich dachte, ich glaube, ich will zurückschauen. Es war genauso wirklich, Freunde, wie ich gerade hier stehe, seht? Und ich drehte mich herum und schaute zurück und da war ich, lag auf meinem Bett und ich war ausgestreckt, lag neben meiner Frau. Ich dachte, nun ja, es war wahrscheinlich ein Herzanfall, seht? Ich dachte, nun ja, seht, ich bin direkt auf der Stelle gestorben, was eine schöne Weise zu sterben wäre. So, ich dachte, das ist ein Herzanfall. Ich musste nicht leiden. Ich schaute und ich dachte, nun ja, das ist jetzt merkwürdig. Dort liege ich, direkt dort, und hier stehe ich, hier. So, ich drehte mich herum. Es sah aus wie ein gewaltig großes Feld oder so. Einfach ein großflächiges Feld mit Blaugras. Und ich sagte, nun ja, ich frage mich, was dies ist. Und plötzlich, als ich schaute, kamen hier Tausend und Abertausende von jungen Frauen, alle in weißen Gewändern mit Haar bis zur Hüfte, barfuß. Und sie rannten auf mich zu. Ich dachte, was ist das jetzt? Ich drehte mich um, ich schaute dahin zurück und da lag ich. Ich schaute nach oben in diese Richtung, dort kamen sie. Ich biss in meinen Finger, ich schlafe nicht richtig, sondern ich konnte fühlen. Und ich sagte, nun ja, dann ist hier etwas komisch. Und diese Frauen kamen alle gerannt. Ich sah niemals solch hübsche Frauen. Und sie alle kamen zu mir gerannt. Und als sie zu mir rannten, ihr wisst, wie ich gewesen bin, eine Art von, sie nennen mich einen Frauenhasser, doch ich bin keine, seht? Doch ich denke einfach, dass eine gute Frau, eine der, ist ein Juwel. Doch ich denke, dass eine, die nicht gut ist, wie Salomon sagte, Wasser in eurem Blut ist. Deshalb kann ich gewiss nichts mit Frauen mit schlechtem Ruf oder Schlaumeiern anfangen. Und diese Frauen kamen alle. Sie begannen, ihre Arme um mich zu werfen. Nun, das ist ungewöhnlich. Ihr wisst, dass ich das nicht vertreten würde. So, und sie waren. Nun, ich muss das so sagen, dass ich bin in einer gemischten Versammlung. Doch sie waren Frauen. Sie waren Frauen. Und sie umarmten mich, jede Einzelne, und sagte, unser kostbarer Bruder, und eine würde mich umarmen und dann würde mich die andere umarmen. Ich stand dort, schaute. Ich dachte, nun ja, nun, was ist dies, seht? Und sie standen dort. Ich dachte, was ist geschehen? Ich schaute zurück. Dort war ich, lag direkt da unten. Und hier war ich, stand hier. Ich dachte, nun, das ist merkwürdig. Ich verstehe es nicht. Und diese Frauen rufen, oh, unser kostbarer Bruder, und umarmen mich. Nun, sie waren jedes bisschen im Anfühlen Frauen. Vergebt mir jetzt, Schwestern, wenn ich dies sage, denn doch ihr hört auf euren Arzt. Und wenn wir keine sauberen Gedanken haben, sind wir keine Christen. Ich kümmere mich nicht. Ich habe immer rein gelebt. Gott weiß das. Als ich ein kleiner Junge war, sagte mir der Engel des Herrn, meinen Leib nicht zu beschmutzen, nicht zu rauchen oder zu trinken. Und das ist die Wahrheit gewesen. Durch die Gnade Gottes habe ich das gehalten. Als ich ein Sünder war, bin ich nicht mit Frauen herumgelaufen und so. Doch jeder Mann, wenn er eine Frau in seine Arme lässt, da er aus männlichen Zellen gemacht ist und sie aus weiblichen, gibt es eine Empfindung. Es kümmert mich nicht, wer du bist. Erzähle mir jetzt nicht, dass es nicht so ist, wenn du eine gesunde Person bist. Doch nicht dort. Weil ihr keine unterschiedlichen Zellen mehr habt. Dort werdet ihr niemals sündigen. Es fand eine Veränderung statt. Dort gab es nichts weiter als eine brüderliche Liebe für diese Frauen. Obwohl in der Anmut, wie sie aussahen, ich denke, eine Frau, eine feine Frau, die sich richtig verhält und wie eine Dame wandelt, sie ist ein Beispiel eines Juwels auf Erden. Ich, Ich mag alles, was anmutig ist. Ich denke, dass eine Frau, die in ihrer Position bleibt und versucht, eine Dame zu sein, ein Bild der Ehre ist. Ich glaube das. Und ich denke, dass eine, die es nicht ist, wie der Christus und der Antichrist ist, dieselbe Sache. Ich mag alles, was natürlich ist, wie ein schönes Pferd oder irgendetwas. Es steht einfach im Bild eines richtig schönen Pferdes oder alles wie das, ein schöner Berg, schöne Frauen, schöne Männer. Ich habe immer alles bewundert, was in der Machart Gottes steht. Und diese waren vollkommen, doch ganz gleich, wie sehr sie mich umarmen würden und sie Frauen waren, versteht ihr? Doch dort konnte niemals Sünde sein. Die männlichen und weiblichen Drüsen, beide waren weg. Dank sei dem Herrn, sie waren ganz und gar meine Schwestern. Ich schaute und ich fing an, ich schaute auf meine Hände. Ich sah, dass sie alle so jung waren. Und ich schaute, ich war auch jung. Und ich verlor mein Haar als junger Mann, machte Kabelsäure drauf. Ein Friseur tat es und nahm alles heraus, als ich nur ein Junge war. Und es ist immer so eine Sache für mich gewesen, dass ich so schnell eine Erkältung bekomme, weil meine Kopfhaut immer noch weich ist, wisst ihr, und die Wurzeln der Haare sind immer noch da. Doch es wurde von Kabelsäure verbrannt und das Haar kann niemals wachsen, seht? Und ich ging, meine Frau, als ich vor vielen Jahren und besorgte mir ein Haarteil, ein kleines Haarteil, um es aufzusetzen und meinen Kopf zu bedecken. Doch ich schämte mich immer, es zu tragen, weil es wie etwas Unechtes aussah und ich wollte nichts Unechtes. Und deshalb dachte ich, ich setze mir einfach eine eng anliegende Strickmütze auf. Dann tat ich das für eine Weile. Wisst ihr, was sie taten? Sie wollten mich dann Bischof nennen. Sagten, ich wollte sein, seht, ich sagte einfach, lass sie weg. So leide ich einfach unter der schlimmen Erkältung und lass es. Doch wenn ihr nur diese Fenster hochschiebt oder so, ein bisschen Luft geradewegs so rüberkommen lasst, Junge, kriege ich es. Und ich ging zu einem Arzt und fragte ihn, was er dachte. Er sagte, nun ja, deine Poren sind offen, du schwitzt vom Predigen, die Luft kommt, es bringt einen Erkältungskeim hier oben in den Schleim und es läuft über die Kehle herunter. Am nächsten Morgen bist du heiser. Das ist es dann. Und deshalb, oh meine Güte, ihr Burschen, die ihr Haar habt, ihr wisst nicht, wie dankbar ihr sein solltet, dass ihr es habt, das stimmt, seht? Nun ja, ich fand jetzt heraus, dass ich dann an einem dieser Tage, wenn ich meine Zähne nicht bekomme, ich muss einige von ihnen haben oder so, oder aber ohne sie leben. So, wenn ein Bursche, nun ja, ich denke nicht, dass es etwas anderes für einen Mann wäre, wenn er es wollte, so ein Haarteil zu tragen, als für eine Frau, eine dieser Mäuse oder Ratten zu tragen, was immer sie auch in ihr Haar tun, um es zurechtzumachen, seht? Doch natürlich hängt es davon ab, worum ihr es tut, wenn ihr es tut, seht? Es hängt davon ab, warum ihr es tut und deshalb... Aber trotzdem, als ich dort stand, tastete ich nach oben und ich hatte mein Haar wieder. Meine Güte, ich war jung und alle diese jung. Und ich dachte, nun ja, ist das nicht merkwürdig? Hier sind sie und sie rannten alle. Und ich schaute, kam und ich sah Hope kommen. Sie schaute, ihr wisst, sie starb mit 22. Sie war immer noch genauso hübsch wie immer. Viele von euch erinnern sich an sie, diese großen dunklen Augen. Sie war Deutsche, ihr schwarzes Haar hing ihren Rücken herunter. Ich dachte, nun, wenn sie hierher gelangt, wird sie sagen, Bill, ich weiß es, ich weiß, sie wird sagen, Bill, wenn sie hierher kommt. Ich beobachtete und jede einzelne dieser Frauen kam und umarmte mich, sagte, oh kostbarer Bruder, wir sind so froh, dich zu sehen. Ich dachte, jede war einfach wie die andere gekleidet, doch sie hatten ihr Haar unterschiedlich. Wisst ihr, rotes Haar und schwarzes Haar und blondes Haar und sie kam vorbei, jedoch waren sie alle jung. Und als sie zu mir kam, dachte ich, ich will einfach abwarten, was sie sagt. Und sie sah mich an und sie sagte, oh kostbarer Bruder, sie umarmte mich und ging einfach weiter. Eine andere Frau kam, umarmte mich, die nächste. Und ich hörte einen Lärm und ich schaute in diese Richtung und hier kam ein Haufen Männer. Junge Burschen, alle im Alter von ungefähr 20, sie hatten dunkles und blondes Haar und sie alle hatten weiße Gewänder an und waren barfuß. Und sie rannten zu mir und fingen an, mich zu umarmen, riefen, kostbarer Bruder. Ich überlegte und ich drehte mich herum und dort war ich, lag immer noch da und ich dachte, nun ja, dies ist merkwürdig. Und gerade dann kam eine Stimme und sprach zu mir. Ich sah die Stimme nie. Sie sagte, du bist versammelt, du bist zu deinem Volk versammelt worden. Und dann hob mich irgendein Mann auf, setzte mich weit hoch über so ein großes, hohes Ding. Ich sagte, warum hast du das getan? Sagte, auf Erden warst du ein Führer. Und ich sagte, nun ja, ich verstehe dies nicht. Und jene Stimme sprach zu mir, ich konnte die Stimme nie sehen. Nun, sie war direkt über mir, sprach zu mir. Ich sagte, nun ja, wenn ich gestorben bin, möchte ich Jesus sehen. Ich sagte, er bedeutete mir mein ganzes Leben. Ich möchte ihn sehen. Und so sagte er, du kannst ihn jetzt nicht sehen, er ist noch höher. Seht, ich war immer noch unterhalb des Altars. Seht, der sechste Ort, wohin die Menschen gehen, nicht der siebte, wo Gott ist, siebte Dimension. Die sechste. Und sie waren alle dort und sie gingen vorbei. Und ich sagte, sah aus, als wären dort tatsächlich Millionen von ihnen. Ich sah sie niemals. Und als ich da saß, liefen die Frauen und Männer immer noch vorbei und umarmten mich, nannten mich Bruder. Ich saß dort. Und dann sagte jene Stimme, du bist zu deinem Volk versammelt worden, wie Jakob zu seinem Volk versammelt war. Ich sagte, all diese mein Volk, sind diese alle Brennams? Er sagte, nein, sie sind deine zu Christus Bekehrten. Ich schaute umher und da kam eine wirklich hübsche Frau gelaufen. Sie sah ungefähr genauso aus. Sie warf ihren Arm um mich und sie sagte, oh, mein kostbarer Bruder. Sie schaute mich an. Ich dachte, meine Güte, sie sieht wie ein Engel aus. Und sie ging vorbei. Und jene Stimme sagte, hast du sie nicht erkannt? Ich sagte, nein, ich habe sie nicht erkannt. Sagte, du führtest sie zu Christus, als sie über 90 war. Sagte, weißt du, warum sie so viel von dir hält? Ich sagte, dieses hübsche Mädchen war über 90? Jawohl, sagte, sie kann sich jetzt niemals mehr verändern. Sagte, deshalb sagte sie, kostbarer Bruder. Ich dachte, oh meine Güte, davor habe ich mich gefürchtet. Ja doch, diese Menschen sind echt. Sie gingen nirgendwo hin. Sie waren nicht müde, dort zu sein. Und ich sagte, nun ja, warum kann ich Jesus nicht sehen? Sagte, nun gut, er wird eines Tages kommen und er wird zuerst zu dir kommen und dann wirst du gerichtet werden. Sagte, diese Menschen sind deine Bekehrten, die du geführt hast. Und ich sagte, du meinst als Führer, dass er mich richten wird? Sagte, ja. Ich sagte, muss jeder Führer so gerichtet werden? Sagte, ja. Ich sagte, was ist mit Paulus? Er sagte, er wird mit den Seinen gerichtet werden. Nun ja, sagte ich, wenn seine Gruppe eingeht, so auch meine, denn ich habe genau dasselbe Wort gepredigt. Das stimmt. Ich sagte, wo er in Jesus Namen getauft hat, tat auch ich es. Ich predigte. Und Millionen schrien auf einmal, sagten, wir ruhen darin. Und ich dachte, meine Güte, wenn ich das nur gewusst hätte, bevor ich hierher kam, würde ich die Menschen zwingen, hierher zu kommen. Sie können es sich nicht leisten, das zu verpassen. Ja doch, schaut her. Und dann? Und er sagte, nun, eines Tages wird er kommen. Und dann? Nun, hier essen, trinken oder schlafen wir nicht. Wir sind alle einfach eins. Nun ja, es ist nicht nur vollkommen. Es geht darüber hinaus. Es ist nicht nur erhaben. Es geht darüber hinaus. Es gibt keinen Namen, der, ihr könnt nicht denken, es gibt keine Worte im Vokabular, es zu sagen, ihr seid einfach angekommen, das ist alles. Und ich dachte, nun ja, dies wäre vollkommen. Und was werden wir dann als nächstes tun? Sagte, wenn Jesus dann kommt, wir sind und er dich richtet oder für deinen Dienst, dann gehen wir zur Erde zurück und nehmen die Leiber auf. Nun ja, ich dachte, dann niemals daran. Das ist genau die Schrift. Sagte, dann gehen wir zur Erde zurück und nehmen die Leiber auf. Dann essen wir. Weder essen wir hier, noch schlafen wir. Sagte, wir essen da unten, denn wir gehen zur Erde zurück. Ich dachte, meine Güte, ist dies nicht wunderbar? Oh, meine Güte. Und ich fürchtete mich davor. Warum fürchtete ich mich zu sterben, um zu diesem zu kommen? Nun gut, dies ist Vollkommenheit plus Vollkommenheit plus Vollkommenheit. Oh, dies ist wunderbar. Seht, wir waren direkt unter dem Altar. Seht, das war es. Seht, direkt unter dem Altar. Warteten auf das Kommen, seht, darauf, dass er diejenigen holt, die er in der schliefen, die Leiber, die im Staub schlafen, um uns auf es stehen zu lassen, kommt vorbei, erweckt uns. Wie Jesus durch das Paradies kam und Abraham, Isaak und all jene mit sich brachte, wisst ihr, die auf die erste Auferstehung warteten. Sie kamen in die Stadt und erschienen vielen. Es ist vollkommen schriftgemäß. Die Vision war es oder was auch immer es war vollkommen schriftgemäß. Und ich sagte, nun ja, ist dies nicht wunderbar? Dann dachte ich, ist das nicht Wunder? Ich hörte etwas wie ein Pferd wiehern und schaute. Und mein kleines Sattelpferd, das ich zu reiten pflegte, der kleine Prinz, ich dachte so viel an ihn. Hier war er, stand dort neben mir und legte seinen Kopf über meine Schulter, um mich zu umarmen. Wie ich ihm Zucker zu geben pflegte, wisst ihr, und er legte seinen, ich legte meinen Arm um ihn herum. Ich sagte, Prinz, ich wusste, du würdest hier sein. Ich fühlte etwas meine Hand lecken. Da war mein guter alter Jagdhund. Als Herr Short ihn hier unten vergiftete, schwor ich Herrn Short dafür zu töten. Ich war ungefähr 16 Jahre alt. Er vergiftete ihn, gab ihm einen Hundekuchen und mein Papa erwischte mich mit einem Gewehr, als ich hinunterging, um ihn zu erschießen, direkt in der Polizeistation. Und ich sagte, ich werde ihn töten. Ich sagte, nun ja. Ich ging zum Hundegrab hinüber. Ich sagte ihm, Fritz, du bist mir wie ein Kumpel gewesen. Du hast mich angezogen und mich zur Schule geschickt. Wenn du älter geworden wärst, wollte ich dich versorgen. Jetzt haben sie dich getötet. Ich sagte, ich verspreche dir, Fritz, dass er nicht leben wird. Ich sagte, ich verspreche dir, er wird nicht leben. Ich werde ihn irgendwann erwischen, während er auf der Straße geht. Dann werde ich ihn geradewegs überfahren, seht? Und ich sagte, ich werde ihn für dich kriegen. Doch wisst ihr was? Ich führte den Mann zu Christus, taufte ihn im Namen Jesu und begrub ihn nach seinem Tod. Ja, mein Herr. Ich wurde 2 Jahre danach bekehrt. Ich sah die Dinge dann anders, seht? Ich liebte ihn, anstatt ihn zu hassen. So dann aber, wie auch immer, dort stand Fritz, leckte meine Hand. Ich schaute. Ich könnte nicht weinen. Niemand könnte weinen. Es war alles Freude. Ihr könntet nicht traurig sein, denn alles war Fröhlichkeit. Ihr könntet nicht sterben, denn es war alles Leben. Seht, seht, könntet nicht alt werden, denn es war alles Jugend. Und das ist es, was es ist einfach vollkommen. Ich dachte, oh, ist es nicht wunderbar? Und die Millionen, oh, meine Güte, ich war direkt zu Hause, seht? Und gerade dann hörte ich eine Stimme und sie rief aus und sagte, alle, die du je geliebt hast, die Belohnung für deinen Dienst, ich brauche keine Belohnung. Er sagte, alle, die du je geliebt hast und alle, die dich je liebten, hat Gott dir gegeben. Ich sagte, preis den Herrn. Ich fühlte mich komisch. Ich dachte, was ist los? Ich fühlte mich komisch. Ich drehte mich herum und schaute und mein Körper bewegte sich auf dem Bett. Ich sagte, oh, ich muss nicht zurückgehen. Sicherlich, lasst mich nicht gehen. Doch das Evangelium musste gepredigt werden. In nur einer Sekunde war ich wieder so auf dem Bett. Seht ihr? Vor weniger als 2 Monaten, dass ihr habt es gehört, in der Stimme der Geschäftsleute gelesen, es ist über die ganze Welt gegangen und Bruder Norman hier, ich vermute, er ist irgendwo heute Abend hier. Er übersetzte es davon und verschickte es als Broschüren. Es ging überall hin und Prediger schrieben, viele von ihnen und sagten, einer hier, ich will nur diese eine erzählen, es gab natürlich hunderte davon. Diese eine unter ferner Liefen, sagte Bruder Branham, deine Vision in der Stimme der Geschäftsleute. Und ich schätze Tommy Nichols, obwohl er nicht mehr mit den Geschäftsleuten zusammen ist. Ich weiß nicht warum, aber er ist es nicht mehr. Doch er brachte es genau richtig dahin, wo ich sagte, direkt dort in der Zeitschrift der Trinitarier, sagte er, wo Paulus in Jesu Namen taufte und den Menschen befahl, dasselbe zu tun, tat ich dasselbe. Seht, brachte es genauso, wie es war. Seht, und so, dann dachte ich, meine Güte. Dieser Prediger schrieb, sagte, Bruder Branham, deine Vision, was, es hätte eine Vision sein können, sagte, nun, ich möchte nicht Entrückung sagen, wenn ich in diesen ersten Himmel hinaufgenommen wurde und das gesehen habe, was ist mit Paulus, der direkt in den dritten Himmel hinaufgenommen wurde? Was war das? Er sagte, er konnte nicht einmal darüber sprechen, seht, als er hinaufgenommen war. Wenn es ein Hinwegnehmen war, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich könnte es euch nicht sagen. Doch dieser Prediger sagte, Bruder Branham, deine Vision hört sich sehr schriftgemäß an und in Ordnung. Bis du darüber sprachst, dass da ein Pferd ist. Sagte ein Pferd im Himmel, sagte, seht nun diesen geistlichen Mann, Weisheit und Verstand. Seht, er sagte, der Himmel war für menschliche Wesen gemacht, dich für Pferde. Nun ja, ich setzte mich hin. Vor ungefähr 3 oder 4 Monaten brachte Billy, mein Sohn, hier den Brief direkt hier in das alte Gemeindebüro. Ich sagte, mein kostbarer Bruder, ich bin über deine Weisheit erstaunt, doch und deine Kenntnis der Schrift, ich sagte nicht, dass ich im Himmel war. Ich sagte, dass ich an einem Ort gleich dem Paradies war, denn Christus war immer noch darüber. Verstehst du? Doch, sagte ich, wenn es dich zufriedenstellen mag, schlage Offenbarung 19 auf. Und wenn Jesus aus den Himmeln des Himmels herauskommt, reitet er auf einem weißen Pferd und all die Heiligen mit ihm reiten auf Pferden. Richtig, absolut. Ja, in der Tat. Und da oben an demselben Ort, da war einer, der wie ein Adler aussah und einer wie ein Ochse aus und einer, ja, meine Güte, wo sind denn diese Pferde, die kamen, um Elia abzuholen? Zeigt einfach, seht ihr, der menschliche Verstand möchte etwas zum Herumnörgeln. Das stimmt. Beachtet jetzt. Doch ich dachte gerade, wie dieser kostbare, fromme Bruder Johannes, ich dachte gerade, es wäre eine gute Sache, um das einzuwerfen, gerade bevor wir schließen. Seht, als Johannes dort hinübersah und diese waren von seinen Brüdern, seht, seine Brüder, die ein wenig leiden mussten, dann seht, erlaubte der Herr Gott mir, meine Brüder und die Heiligen zu sehen, die auf das Kommen des Herrn warten. Beachtet, sie waren nicht unter dem Opferaltar, nicht meine, doch diese waren, sie waren Märtyrer. Seht, meine waren nicht unter dem Altar der Märtyrer. Nun, ich möchte, dass ihr sehr gut zuhört und ich werde schließen, ehrlich, in ungefähr 10 Minuten um 10 Uhr, wenn ich einfach aufhören muss und es morgen beende. Schaut, sie waren nicht meine, diejenigen, die der Herr mir zeigte, die Braut, sie war nicht unter dem Block der Märtyrer, nein, dem Opferaltar der Märtyrer. Sondern hatten weiße Gewänder durch das Annehmen der vergebenen Gnade des lebendigen Wortes empfangen. Christus hatte ihnen ein weißes Gewand gegeben. Ich denke nicht, dass durch das Öffnen, oder vielmehr denke ich, dass durch das Öffnen dieses 5. Siegels, wie ich glaube, dass es für uns geöffnet ist, ich tat es mit gutem Gewissen, mit deutlicher Offenbarung von Gott. Versuchte nicht, es einfach zu erreichen, weil ich immer gegen Organisationen gewesen bin, würde ich ihnen niemals angehören, doch es ist jetzt für mich geöffnet. Und ich denke an eine weitere Sache durch das Öffnen dieses 5. Siegels an diesem Tag, macht es direkt eine Lehre klar, worüber ich sprechen mag, über Seelenschlaf. Ich stelle nun fest, dass es hier drinnen Menschen gibt, die das glauben. Seht, Seelenschlaf. Ich denke, dies widerlegt es. Sie schlafen nicht, sie leben. Ihre Leiber schlafen, doch die Seelen nicht im Grab. Sie sind in der Gegenwart Gottes, seht, unter dem Altar. Hier ist es, wo ich mit einem kostbaren Bruder, einem Lehrer, nicht übereinstimme. Und ich stelle fest, ich weiß, dass ich einige seiner Leute hier sitzen sehe, dass ich erkenne, dass dies ein großartiger Lehrer ist. Er ist ein Doktor und ein Doktor der Theologie und ein Dr. Phil und Dr. Ewer und er ist auch wirklich ein guter Mann. Ich denke, dass er schon gestorben ist. Doch er war ein guter Mann und ein guter Schreiber. Und es ist Bruder Uriah Smith, der Autor von Daniel und Offenbarungen. Nun, für euch Leute, die ihr Nachfolger seiner Lehre seid, seht, nun ich bin nicht einfach, ich möchte dies nicht arrogant sagen, doch ich einfach, seht, doch Bruder Smith und versuchte zu begründen, seht, und versuchte, Seelenschlaf zu begründen. Doch er erwähnt, dass die Seelen schlafen und es gibt keinen Opferaltar im Himmel. Dass der einzige Altar, wovon gesprochen ist, wovon er glaubt, welcher im Himmel ist, ist der Räucheraltar. Doch für euch, liebe Menschen, und nicht um mit meinem Bruder nicht übereinzustimmen, ich werde wahr, hoffe, ihn auf der anderen Seite zu treffen. Seht, nicht um mit jenem großen Lehrer nicht übereinzustimmen, doch um euch nur zu zeigen, wie es dies widerlegt. Seht, es widerlegt es. Das Öffnen dieses Siegels in dieser letzten Zeit nimmt den Seelenschlaf direkt aus dem Weg. Seht, sie leben. Sie sind nicht tot. Seht, beachtet. Beachtet dies. Nun, wenn es keinen Opferaltar im Himmel gibt, wo liegt dann das Sündopfer? Das Lamm. Es muss dort einen Ort geben, wo dieses geschlachtete Lamm blutig liegt, wo das Blut es. Nun, der Weihrauch waren die Wohlgerüche, wohlriechendes Zeug, das sie verbrannten, was die Bibel als die Gebete der Heiligen bezeichnete. Wenn es dort kein Opfer auf dem Altar gibt, können die Gebete nicht angenommen werden. Es ist nur durch das Blut auf dem Opferaltar, das die Gebete zu Gott durchgehen lässt. Bruder Smith war im Irrtum, seht, nicht um anderer Meinung mit ihm zu sein. Ich denke, ich habe mich klar mit brüderlicher Liebe und Respekt für sein großes Werk ausgedrückt. Seht, doch er war im Irrtum. Das fünfte Siegel hat das geöffnet. Seht, viele andere Dinge, wenn ihr es erfasst habt. Seht, ich warte auf meine Fragen. Seht, wenn ich, in Ordnung. Nun, wo war die Bundeslade, das geschlachtete, verwundete, blutende, blutige Lamm zur Sühne für diese wohlriechenden Gebete? Beachtet, die Bibel sagt, wenn dieser irdische Tabernakel unserer Wohnung aufgelöst wird, wartet bereits einer auf uns. Dort habe ich jene Heiligen gesehen. Seht, beachtet, wenn ein Baby, entschuldigt mich nochmal, Schwestern, für diese klare Sprache vor euch jungen Frauen. Doch schaut, wenn eine Mutter empfangen hat und jener kleine Haufen von Muskeln sich dreht und hüpft. Versteht ihr? Ist es ein natürlicher Leib? Und genauso wie die Natur den natürlichen Leib gestaltet? Habt ihr je an eurer Frau bemerkt, bevor die Kleinen geboren wurden? Sie wird immer direkt zum Ende hin wirklich freundlich, lieblich. Wenn sie es in ihrem ganzen Leben nicht gewesen ist, wird sie es dann. Habt ihr je bemerkt, wie fromm oder so eine Art Gefühl ihr an der Mutter feststellt? Und ihr seht einen Sünder da draußen, der sich über eine Mutter, die eine geschwängerte Frau ist, lustig macht. Ich denke, das ist lächerlich. Das ist Leben, das in die Welt kommt. Doch habt ihr bemerkt, um die Mutter herum scheint ein liebliches Gefühl zu sein. Was ist es? Es ist ein kleiner geistlicher Leib, geistliches Leben, das darauf wartet, in jenen kleinen Leib zu kommen, sobald es geboren ist. Jetzt ist es nur gezeugt. Doch wenn es geboren ist, ist es geboren. Der geistliche Leib vereinigt sich mit dem natürlichen Leib. Und dann lehrt uns die Bibel, dass wir jetzt von Gott gezeugt sind. Wir sind vom Heiligen Geist gezeugt, damit in uns Christus ist, ein Sohn Gottes in uns geformt wird. Und wenn dieser irdische Leib aufgelöst wird, dieser geistliche Leib kommt aus dem Erdinneren, ist da ein anderer Leib, der wartet, ihn zu empfangen. Wenn dieser irdische Leib tot umgefallen ist, ist dort ein anderer Leib, ihn zu empfangen. Dieser sterbliche Leib zieht Unsterblichkeit an. Dieses irdische zieht das himmlische an. Dies seht ihr, was ich meine? Es gibt einen natürlichen Leib, der sündhaft ist. Doch genau wie dieser ist ein anderer Leib im Werden, zu dem wir gehen. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich als euer Pastor und Bruder sagen kann, dass ich jene Menschen gesehen habe, Ehrenwort, in jenem Leib und sie mit meinen Händen betastet habe. Das stimmt, beachtet. Passt auf. Schaut auf Mose und Elia. Nachdem Mose gestorben war und Elia in den Himmel aufgenommen worden war, Stand er hier auf dem Verklärungsberg mit seinen Sinnen des Sprechens, Hörens, Verstehens und sprach zu Jesus vor der Kreuzigung. Nun, welche Art Leib hatte er? Schaut auf Samuel, nachdem er seit ungefähr 2 Jahren tot war, wurde in jeder Nacht in der Höhle von der Hexe von Endor zurückgerufen und sprach zu Samuel mit Sprache. Samuel hörte, antwortete und wusste im Voraus über die Dinge, die geschehen würden. Sein Geist hatte sich immer noch nicht verändert. Er war ein Prophet. Wenn Elias Geist auf den Mann kommt, wird es ihn genauso wie Elia treiben. Er wird in die Wildnis gehen, er wird die Wildnis lieben, er wird ein Hasser unmoralischer Frauen sein, er wird gegen Organisationen sein. Er wird für niemanden ein Blatt vor den Mund nehmen und das wird sein Geist sein. Es war jedes Mal so, wenn er kam, seht? Mose wird dieselbe Person sein. Nun, und wir finden in Offenbarung 22,8 dieselbe Sache heraus. Nun, oder um es zu festigen, jene Seelen, nun beobachtet dies, unter dem Altar beim Öffnen dieses Siegels, die in der Zeit zwischen dem Tod von Christus und dem Hinaufgehen der Gemeinde getötet wurden, die Eichmann-Gruppe und alle jene wahren Juden mit ihren Namen im Buch, wenn du es beachten möchtest, mein Bruder, gemäß der Schrift konnten sie sprechen, ausrufen, hören und hatten alle 5 Sinne, schliefen nicht bewusstlos im Grab. Sie waren sehr wach und konnten sprechen, hören, alles andere. Stimmt das? Oh, hilf uns. 2 Minuten. Amen. Es tut mir leid, ich hielt euch für eine halbe Stunde. Nein, ich kann nicht. Ich sollte das nicht sagen. Seht, das stimmt. Seht. Doch schaut. Hier ist es, nach dem besten Wissen und Gewissen, dem Besten, und gemäß der Offenbarung, die mir heute Morgen direkt vor Tagesanbruch durch den Herrn Jesus Christus gegeben wurde. Das ist das Öffnen des 5. Siegels, um mit den übrigen 4 zu gehen. Durch seine Gnade gab er es mir. Seine Gnade für euch und mich. Wir danken ihm dafür. Und mit seiner Hilfe habe ich vor, näher zu leben, wie ich nur leben kann. Lehre andere, dasselbe zu tun, bis wir ihm mit euch in der Herrlichkeit begegnen, wenn alles vorbei ist. Ich liebe ihn dafür und es ist das Beste meiner Erkenntnis davon. Und ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass die wahren Offenbarungen der Enthüllung des 1., 2., 3., 4. und 5. Siegels jetzt für uns geöffnet sind. Still und ehrfurchtsvoll vor Gott. Wie wir durch das Öffnen dieses Siegel gesehen haben, musste Gott seine eigenen geliebten Kinder nehmen und ihre Augen verblenden. Und sie senden, denn sein eigenes Recht erfordert Verurteilung von Sünde. Denkt mal, sein Recht und seine Heiligkeit erfordert Recht. Ein Gesetz ohne Strafe ist kein Gesetz. Und über seine eigenen Gesetze kann er sich nicht hinwegsetzen und immer noch Gott bleiben. Deshalb musste Gott Mensch werden. Er konnte keinen Ersatz nehmen, einen Sohn, der nicht einfach ein gewöhnlicher Sohn für ihn war oder etwas. Gott wurde beides. Jesus wurde beides. Sohn und Gott. Die einzige Weise, wie er es gerechterweise tun konnte. Gott musste die Strafe auf sich nehmen. Es wäre nicht gerecht, sie auf jemand anderes zu legen, eine andere Person. So, die Person von Jesus war Gott, manifestiert im Fleisch, Emmanuel genannt. Und um das zu tun und eine Braut zu nehmen und einen verlorenen Haufen von heidnischen Heiden zu erretten, musste er seine eigenen Kinder verblenden und sie dann dafür wegen Ablehnung im Fleisch bestrafen. Doch seine Gnade sorgte für Gewänder. Doch das Leben, seht, was geschah. Und wenn er das tun musste, damit wir eine Chance hätten, wie können wir diese Chance der Liebe abweisen? Falls heute Abend in diesem Gebäude diese Person ist, jung oder alt, die bis jetzt diese Gelegenheit abgewiesen hat, die Gott solch einen Preis gekostet hat, und du würdest gern dieses Angebot für Gott annehmen, damit du nicht, so viel wir je wissen, ein Märtyrer sein musst, obwohl es sein mag. Doch ein weißes Gewand ist für dich bereitgestellt. Und wenn Gott jetzt an dein Herz klopft, warum es nicht annehmen? Lasst uns jetzt noch einmal unsere Häupter beugen. Falls diese Person oder Personen hier sind, die das wünschen oder es auf Grundlage eures Glaubens an das vergossene Blut annehmen wollen, das Gott für euch vergießen musste, liegt mehr als irgendein Sterblicher. Es konnte kein sterbliches Wesen gegeben haben, das so litt, bis sein eigenes Leid sein Wasser von seinem Blut in seinen Adern trennte. Bevor er nach Golgatha ging, kamen Blutstropfen aus seinem Leib, mit solch Leid und gebrochenem Herzen wegen dem, was er tun musste. Hätte es jedoch auch ablehnen können, doch tat es bereitwillig für dich und mich. Könnt ihr solch unvergleichliche Liebe ablehnen? Und ihr seht das jetzt durch das Öffnen dieser Siegel und das, was ihr getan habt und was Gott für euch getan hat. Und seid ihr bereit, euer Leben Gott zu übergeben? Und wenn er euch aus den Händen des Antichristen herausreißen wird, worin ihr euch jetzt befindet, würdet ihr sein Angebot annehmen, indem ihr einfach eure Hand zu ihm erhebt und sagt, Gott, hierdurch gebe ich es kund, ich nehme das Gnadenangebot an. Und Bruder Brenham, ich möchte deine Gebete, damit ich immer treu bleiben werde. Erhebt eure Hand und ich werde beten. Gott segne euch, Gott segne euch. Meint es jetzt, tut es nicht, es sei denn, ihr meint es so. Und nehmt es gerade dort an, wo ihr sitzt. Denkt daran, ihr hättet eure Hand nicht erheben können, es sei denn, etwas sagte euch, es zu tun. Und niemand anderes als Gott hätte es tun können. Deshalb jetzt, wenn ihr die Schriften so vollkommen dargelegt seht, ihr seht, was durch die Zeitalter hindurch in den letzten paar Jahren, 20 oder 30 Jahren, vor sich ging. Ihr seht es vollkommen bestätigt. Ihr seht, die Schrift sagt genau, was geschehen war und was geschehen wird. Dann auf der Grundlage des Glaubens an das Werk Christi, gerade da, wo ihr sitzt und eure Hände erhoben habt, sagt, von diesem Augenblick an ist es erledigt. Ich nehme Christus jetzt als meinen Erretter an und ich werde den Rest meines Lebens für ihn leben. Und ich wünsche, dass Gott mich mit dem Heiligen Geist füllt. Falls ihr nicht auf den Namen Jesu Christi getauft worden seid, wird das Taufbecken für euch bereit sein. Lasst uns beten. Herr Gott, es gab eine große Anzahl Hände unter den Menschen, die erhoben wurden. Ich bin sicher, dass du genau derselbe Herr Jesus bist, der vor vielen Jahren das Sühneopfer für uns brachte. Und indem wir jene Siegel geoffenbart sehen und die großen Dinge, die direkt hier in den letzten paar Jahren stattfanden, glaube ich mit meinem ganzen Herzen, dass die Tür der Barmherzigkeit anfängt, sich zu schließen. und du bist bereit, jetzt auf deine Reise zu gehen, um dein Volk zu erlösen. Während es Platz genug gibt und eine geöffnete Tür, wie es in den Tagen Noahs war, mögen diese kostbaren Seelen in ihnen, die im Leib dieses Tabernakels leben, der eines Tages aufgelöst werden wird, und diese sterbliche Hand erhob, wegen ihrer Überzeugung und ihrem Bekenntnis, dass sie glauben und deinen Plan für Errettung für sich annehmen möchten, gegründet auf diesem geöffneten, versiegelten Buch, das uns geöffnet wurde. Herr, gib ihnen heute Abend ein Gewand der Gerechtigkeit von Jesus Christus und bekleide ihre Seelen damit, sodass sie an jenem Tag, der nahe bevorsteht, vollkommen durch das Blut Christi vor dir stehen mögen. Herr Gott, wenn sie nicht auf den Namen von Jesus Christus getauft wurden und auf der Offenbarung, die du mir diesbezüglich gabst, und sahen, dass Paulus in der Apostelgeschichte 19 den Menschen befahl, die sogar von Johannes dem Täufer getauft worden waren, noch einmal auf den Namen von Jesus Christus getauft zu werden, um den Heiligen Geist zu empfangen. Und ich bitte, dass du, Herr, sie von der Wahrheit überzeugst und sie dir gehorchen mögen. Und dann im Gehorsam ihrer Annahme und im Gehorsam ihres Bekenntnisses und zum Wasser mögest du sie dafür mit dem Heiligen Geist als Kraft zum Dienst für den Rest ihres Lebens erfüllen. Ich übergebe sie dir jetzt im Namen des geopferten Lammes Gottes, Jesus Christus. Amen. Amen. Nun, für euch, die ihr eure Hände erhoben hattet, gehorcht dem Befehl des Geistes, was der Gesetzmäßigkeit des Wortes für einen reuen Sünder folgen würde. Befolgt es in jeder Handlung, und der Gott des Himmels belohne euch für eure Haltung zu ihm. Der Herr segne euch. Bringt nun morgen Abend eure Bleistifte und Papier wie bisher. Wir erwarten zur gleichen Zeit hier zu sein, genau um 19:30, so der Herr will. Und betet für mich, damit Gott mir morgen das sechste Siegel öffnet, damit ich in der Lage sein werde, es euch so zu bringen, wie er es mir gegeben hat. Bis dann singen wir noch einmal, nicht nur durch Loblieder, sondern durch Lobpreis für ihn, der an unserer Stadt starb und uns erlöste. Ich liebe ihn. Hier ist jetzt euer Pastor.